Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es im Fett? Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 181. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin von der Bacon Bakery aus Köln. Servus!
Ja, servus. Sei mir gegrüßt.
Sei mir gegrüßt.
Tachchen.
Tachchen. Wir sind einen Tag, hängen wir hinten dran oder ein paar Tage sogar mit Recording. Wir werden das in Kürze direkt schneiden und online schieben, damit ihr nicht so lange auf den neuen Küchenfunk warten müsst. Aber tja, wir waren krank, wir waren im Urlaub. Dafür haben wir jetzt jede Menge zu erzählen, oder?
Ich hoffe doch. Also hatten wir schon mal nicht jede Menge zu erzählen.
Ja, wir können immer viel erzählen, aber jetzt es ist sogar jede Menge.
Das kann ja jeder erzählen. Genau. Das kann ja. Ja. Ja, jede Menge. Du hast, glaube ich, am meisten hier erlebt, ne? Also, du warst sehr viel unterwegs. Ich könnte jetzt auch über das 10. Mal Holland und Frikandeln und Bitterballen erzählen, aber ich glaube, bei dir sah es ein bisschen spannender aus.
Ja, wir waren in Spanien im Urlaub. Seit langem nochmal. Ich glaube, meine kulinarischen Eskapaden habe ich ja damals auch schon oft erzählt. Markthalle, Spanien und Paella machen und all so ein Kram. Dieses Mal waren wir, glaube ich, sehr viel südlicher, wie ich bisher in Spanien war. Und zwar in Malaga. War ein kleines Ferienhäuschen. Da stand zum Glück auch ein Grill und ja, wir konnten halt viel selber einkaufen gehen in den Supermärkten und das war wirklich krass, was da so im Supermarkt rumlag.
Da merkt man wieder, dass wir Deutschen nicht so viel Geld in Supermärkten ausgeben, ne?
Nee. Ich meine, natürlich feiern die Spanier da ihre eigenen Produkte. Iberico, ich meine, wir waren direkt am Meer, Fisch und all sowas. Das ist natürlich, wenn du aus Deutschland kommst, wo du das dann immer teuer irgendwoher im Spezialeinkauf beziehen musst, ist natürlich crazy, wenn der Kram einfach so im Supermarkt liegt. Aber ja, ich glaube, vielleicht geht's den Spaniern, wenn sie im deutschen Supermarkt bin, genauso, weil sie dann deutsches Zeug, was sie irgendwie feiern, so in Hülle und Fülle kriegen. Aber irgendwie würde mich eigentlich mal interessieren, ob Ausländer, die bei uns in den Supermarkt gehen, das auch irgendwie dann so feiern.
Also es gibt bestimmt so 2-3 Produkte, die geil finden, ne? Aber so vielleicht auch die Biervielfalt und sowas. Aber ich glaube nicht, dass sie so geflecht sind. Was soll die antören? Wiener Würstchen?
Ich weiß es nicht. Also ich meine, wenn du dir jetzt so eine Metzgertheke mit den Cuts anguckst, ich meine, das ist ja in jedem Land eigentlich total spannend, oder auch die Wurst. Ich meine, wenn jemand von einem deutschen Metzgertheke vor den ganzen Würsten steht, die es da gibt.
Ja, okay, das kann sein, ja.
Oder vom Bäcker mit dem Brot. Also es wäre echt mal interessant, ob es anderen Leuten genauso geht in Deutschland oder ob wir wirklich so ein bisschen, wird ja ein bisschen unterstellt, dass wir ein bisschen verkümmert sind, ne? So, was die Kulinarik angeht. Natürlich vielleicht ein Stück weit, weil wir einfach nicht so viel Geld, oder nicht wir, sondern die Deutschen, wenig Geld für Essen ausgeben im EU-Durchschnitt, dass es einfach auch nicht so einen hohen Stellenwert hat. Aber ich glaube, also wäre schon mal interessant.
Wenn man so drüber nachdenkt, dann fallen einem schon so viele Sachen ein. Allein beim Brot, ne, was wir gerade gesagt haben. Da haben wir ja eine geile Qualität vielleicht, aber ist das, was die gar nicht zu schätzen wissen und gar nicht, also wofür sie sich gar nicht interessieren. Der Italiener will seine Pasta haben, was interessiert ihn so ein Graubrot, ne?
Ich weiß halt nicht, wenn du dann bei einem richtig guten Metzger bist und oder Bäcker bist und du kriegst dann irgendwie super frisches, zum Beispiel Stuten, ne? So, ja. Das ist ja vielleicht vergleichbar mit einem Panettone, ja, Panettone muss lagern. Keine Ahnung, ich frage mich halt, du musst natürlich offen sein für Neues, das sind wir ja dann auch, wenn wir irgendwo hinreisen und dann da die Fischtheke plündern oder so. Da wollen wir ja auch genau das, was die da essen, essen. Wenn du jetzt als Italiener oder als Spanier nach Deutschland kommst und genauso offen bist für die deutsche Küche, feierst du das dann auch so hart? Finde ich echt spannenden Ansatz.
Ja, da müsste man mal echt so Leute fragen, weil gerade so, ich überlege mal so, wenn du zum Beispiel Au-pair bist und dann so mal ein ganzes Jahr in Deutschland bei einer Familie mitmachst, dann findest du das wahrscheinlich danach geil. Das kann ich mir vorstellen. Weil du so diese ganze Kultur und diese ganzen Bräuche und so alles mit aufsaugst, was halt in jedem Land auch wieder unterschiedlich ist, ne?
Mhm.
Und vielleicht kommt es daher dann so ein bisschen, ne? Dass man das dann mehr zu schätzen weiß, aber.
Ja, aber wieso schätzen wir zum Beispiel die spanische Küche? Oder die Lebensmittel oder die Produkte, die da haben? Wir haben auch nirgendwo Au-pair gemacht.
Ja, oder? Aber erstens gibt's ja an jeder Ecke hier eine Tapas-Bar. Ne, und also gefühlt zumindest, dann fahren wir super oft, also die Deutschen, so nach Spanien in den Urlaub, ne, und wir beide sowieso leben in so einer Blase, weil ja, wir so super Food interessiert sind, ne, was maximal auf 3% oder 5% der Deutschen irgendwie zutrifft, wenn überhaupt.
Ja.
Ja.
Ich meine, natürlich hast du, aber ja, also wenn zum Beispiel, es gibt die Deutschen, die nach Malle fahren und dann ihre Patatas Fritas und Caña, das sind dann, haben sie auf Spanisch bestellt und ist aber genauso, wie sie zu Hause hängen und dann Bier mit Fritten essen, weißt du? Natürlich, die gibt's ja wahrscheinlich auch unter den Italienern, die zum Oktoberfest fahren und da, keine Ahnung, Low-Level abfeiern. Aber wie gesagt, es muss doch auch einfach so welche geben, die nach Deutschland kommen und die Kultur, einfach andere Kulturen kulinarisch feiern.
Ja, aber das Problem ist, womit sticht Deutschland raus, mit welchen Produkten? Das ist das große Problem, glaube ich, am Ende. Ja, natürlich so irgendwie so der Hype jetzt um den Riesling und sowas, aber
ja, aber
so guck dir
Brot,
weißt du?
Ja, Brot und Wurst, also Metzger und Bäcker, ja, das ist so ja. Schon von dem Umfang, was wir da zu bieten haben, ist schon krass.
Ja. Ich sprach mal meine Mitarbeiter hier, die im Ausland oder hier Work and Travel machen. Wir haben ja immer so ein paar Leute da. Ich sprach mal, was die so dazu sagen. Wir haben eine Amerikanerin gerade bei uns arbeiten. Und einen aus, oh, wie heißt das Land denn nochmal? Nicht Ecuador und nicht Peru, sondern Nicaragua? Irgendwie so.
Nicaragua, ja.
Ja, genau. Ne? Die frage ich mal, was die so sagen. Ich bin gespannt, weil die können es dann uns eigentlich schon fast sagen. Und die sind jetzt nicht aus irgendeiner Foodie-Blase. Die arbeiten bei uns, weil die einen ja einen Job machen wollen, den man quasi leicht erlernen kann und so. Die machen halt Abräumer und sowas, ne? Also,
ja, aber ich glaube halt schon, ich finde jetzt auch nicht verkehrt, jemanden aus einer Foodie-Blase zu fragen, weil ich weiß jetzt nicht, wenn ich mir angucke, der Otto Normalo-Deutsche, der nach Malaga fahren würde, was meinst du, wenn der in den Kühler guckt und sieht Iberico, sieht er dann, dem läuft ja dann auch nicht das Wasser im Mund zusammen. Der guckt, das ist ein Stück Fleisch und geht weiter.
Ja.
Also ich glaube schon, ob Foodies aus anderen Ländern, wenn sie nach Deutschland kommen, da auch dieses, auch von den Gerichten
her. Ja.
Das ist schon.
Vielleicht, guck mal, zum Beispiel dieser ganze Rahmenhype. Ich bin mir sicher, dass zum Beispiel auch Netflix was dazu irgendwie beigetragen hat, durch die Sendung hier, genau, wo der Name mir jetzt nicht einfällt, mit
Ugly Delicious.
Ja, genau, Ugly Delicious.
Ja.
So Sachen, machen auch viel aus, so Sachen so einen Hype generieren, ne? Und weißt du, woher sollst du denn sonst mal Bock haben, einen Rahmen zu probieren? Wenn du da aber 20 Staffeln guckst, da wie ein Typ Rahmen frisst, ne? Dann hast du auch mal Bock, das zu probieren.
Ja.
Und vielleicht kommt das ja auch dadurch. Also man kann ja auch bei der ältesten amerikanischen Kochshow im amerikanischen Fernsehen letzten Monat in der Folge sehen, wie Mr. Ming in Wurst-Case-Szenario Wurst ist, ne? Also das vielleicht, weißt du, dann gucken die das und sehen so, oh, also der hat da Wurst mit meinem Chef gemacht zusammen und gegessen und dann sehen die und sind interessiert, ne? Also wir haben wirklich, also zu dem Thema Amerikaner, die Touristen, die zu uns kommen und haben gesagt, wir haben das im Fernsehen gesehen.
Cool.
Ne? Also
ja, sehr cool.
Das hätten wir auch nie gedacht, dass das irgendwie einen Rücklauf hat, wenn wir in Amerika in einer Kochshow laufen. Das ist jetzt auch nicht der Prime-Sender zur Prime-Time gewesen, so, also.
Ja, ich meine, wie viel, ja. Wenn du dir auf dieses Land anguckst, wie viele Leute haben das gesehen? Also ich meine, selbst wenn das 1% ist oder keine Ahnung, oder noch weniger, ist das halt am Ende schon echt fett.
Ja.
Ja, also ich, bei meinem Vater haben ja früher auch viele ausländische Leute gearbeitet, die dann hier, einfach um hier was zu lernen. Das war schon verrückt, mit denen am Tisch gesessen zu sitzen und auch so ein bisschen mitzubekommen, was die an der deutschen Küche so genial oder auch skurril fanden. Zum Beispiel Japaner, die sind sowas von dermaßen auf Baumkuchen abgegangen. Also wir hatten hier einen Konditor, der hat den in Perfektion selbst gemacht und die haben dieses Zeug gefeiert. Aber das ist auch wirklich, ich weiß nicht, auch glaube ich in Japan echt
eine
Delikatesse.
Genau, das Baumkuchen gibt's halt einfach in fucking Japan auch zu essen. Als so deutsche Delikatesse. Und ich war nämlich in Soho, New York, in einem japanischen so Foodie-Laden. Und da konntest du halt einfach Baumkuchen, der hieß einfach so, aber als japanisches Produkt kaufen. Und da gab's ja halt Matcha-Baumkuchen und also verrückte Sorten.
Ich glaube, ich weiß nicht, also meine Erinnerung sagte, mein Vater sagte das immer, der müsste Kinokeki oder sowas, heißt der glaube ich auf Japanisch. Wenn jemand dem mächtig ist, gerne mal korrigieren. Also das war, dass ich noch, boah, das ist bestimmt auch schon 20 Jahre her, dass ich das gehört habe. Genauso hatten wir Amerikaner da und es gab Rotkohl. Und die hat sich das Ding angeguckt und sagte, was so eine Farbe hat, kann man nicht essen. hat's nicht probiert.
Oh Mann, aber vielleicht liegt das dann auch so an dem eigenen Background, weil ich glaube, Rotkohl ist kein Gericht, was jetzt in den USA nicht irgendwie gekocht wird. Also
ja, ich glaube, das ist ja schon, also gekochter Rotkohl. Ich meine, du hast ja vielleicht mal im Salat oder so, aber die gekochte Rotkohl, dieses dunkellila, ne, war sehr abschreckend für sie. Also natürlich kommt es auf den kulinarischen Background an, aber.
Genau, weil ich glaube, es gibt genug deutsche Einwanderer in den USA, dass dieses Gericht irgendwie da schon so ein bisschen Fuß gefasst hat.
Ja, wer weiß. Und ich meine, wie gesagt, das Land ist so dermaßen riesengroß, das kann ich, weiß gar nicht, ob man sich das vorstellen. Also ich war vor, ich glaube, 30 Jahren mal in Amerika, ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie groß dieses Land nachher wirklich ist, ne? Also von den Dimensionen, die sowas zum Beispiel ausmacht.
Ja, und wie viele Städten warst du? Das weißt du, man kann das ja schlecht einschätzen.
Ja.
Ja, wir waren New York schon groß genug, da brauchst du mir das nicht anschauen. Wann denn das denn noch? Ja. Ja, aber kommen wir mal zurück hier zu deinem Spanien-Urlaub. Lass das mal nicht unterm Tisch fallen. Hast du auch hier, wie heißt es, Sopresada gegessen?
Natürlich, Sopresada. Wir waren im Supermarkt einkaufen. Ich war das erste Mal da in dem Supermarkt. Ich bin eigentlich völlig ausgerastet. Also wir hatten, ich bin erst an der Fischtheke kleben geblieben und dachte so, ist das euer Ernst? Also diese sackteuren Entenmuscheln, ne? Mhm. Die wir in San Sebastian gegessen haben, die so aussehen wie kleine Papageienschnäbelchen, die lagen da einfach so zum Kaufen. Konntest du so mit nach Hause nehmen und kochen für, ich weiß gar nicht, ich hab's fotografiert, 15 Euro das Kilo oder 20 Euro das Kilo, also wo du denkst so, was habe ich für diesen fucking, ich habe für den fucking Teller in der Tapasbar 30 bezahlt.
Ich habe auch mega die Stories gehört, dass das so extrem krass zu tauchen sein muss nach diesen Muscheln.
Ja, die müssen das an Klippen wird das getaucht und ist halt mega gefährlich. Und da dachte ich, krass. Und die hatten da Tintenfisch, Stör, ich weiß nicht, wo sie den her hatten, einen Fisch, den Stör, wo der Kaviar draus gemacht wird, da hatten sie da rumliegen, Muscheln, aber auch sonst in Schwertmuscheln, Miesmuscheln, Vongole, Wahnsinn, Austern, und alles total billig. Wir haben ja zwei riesen Doraden gekauft, die waren 15 Euro zusammen. Beide. Das bezahlst du hier vielleicht mal für eine.
Ja, aber das ist genau der Transport und so ein Scheiß.
Ja, ne? Ja, klar. Das ist ja auch aber allein Auswahl und Preis war an der Fischtheke schon Wahnsinn. Und es ging dann halt so weiter. Riesen Tresen vom Metzger. Der hatte dann auch, da lag Wagyu Chuleton, konntest du dir abschneiden lassen mit 89 Euro das Kilo. Aber auch dann Irland und Spanische, und da lagen also allein von den Chuletons, also mit Knochen, ich glaube, da waren da vier verschiedene Sorten Rind verschiedenster Couleur drin.
Und ja, das muss ja gekauft werden, ne? Sonst würde es nicht
anbieten. Ja, genau. Und dann ging es bis zu den Schinken weitergegangen. Dann haben die den ganzen Rückraum voll gehabt mit verschiedenen Sorten Schinken am Bein. Also weißt du, du konntest denen dann sagen, oder haben die den runtergenommen und dir die Tranchen abgeschnitten und wieder hingehangen. Aber dann nicht mal so einen, der so ein bisschen besser ist, sondern da hingen 15 verschiedene Sorten hinterm Tresen und dann lagen ja noch vorne im Tresen auch noch welche so Standardware, die schon der Hammer war. Also ich bin echt baff gewesen. Und da Sopressada, auch 2-3 verschiedene Sopressada di Iberico, musste ich einfach mitnehmen.
Ja, klar. Und ist das wirklich so, dass sie irgendwie so frisch anders schmeckt wie diese konservierte Ware quasi? Also
Ich habe jetzt in Deutschland noch keine Sopressada gekriegt. Ich habe die immer nur in Spanien gegessen.
Ja, weil ich habe einmal welche mitgebracht bekommen und probiert. Und dann, es gibt hier einen Großhändler, der welche führt. Und die hat mich irgendwie nicht so geflasht und abgeholt, weil ich wollte das eigentlich auch unbedingt auf dem Burger machen. Aber vielleicht ist es auch wieder so, dass das so geil war, weil so, also für die Leute dann, weil du hast in Spanien gegessen und da sind die Erinnerungen dabei und so. Könnte ich mir auch vorstellen, ja.
Ja. Also es hat mich nicht so geflasht, wie sie, wenn ich das erste Mal gegessen habe, wobei ich finde, sehr wichtiger Punkt bei Sopressada ist die Temperatur. Und wir hatten ja zum Frühstück gegessen, also im Kühlschrank, die war zu kühl, dann ist sie sehr zäh zum Streichen. Und ich glaube, wenn die so richtig kurz davor ist von Fett, also bei 30 Grad zu laufen, ich glaube, dann schmeckt die halt richtig fett. Dann hat die so richtig schönen Schmelz, dann hat die so richtig auch die, es ist sehr viel Paprika drin und leichte Schärfe. Ich glaube, dann kommt das erst richtig zur Geltung. Und das habe ich jetzt, dieses Erlebnis hatte ich halt nicht, weil wir sie leider sehr stark aus dem Kühlschrank gegessen haben. Deswegen hat sie mich auch nicht so umgehauen.
Ja, aber lecker war sie trotzdem.
Ja. Also es ist im Grunde Teewurst mit Paprika und dann Spanisch, ne? Oder?
Ja, kann man so sagen.
Wenn das jemand noch nicht gegessen hat, also als Vorstellung davon, geht das so in diese Richtung. Ja, und dann hatten sie halt in der SB, also verpackte Ware, hatten die da Iberico, Presa und Secreto Cuts einfach ohne Ende. Kaninchen, Wachteln, keine Ahnung, Ziegen, Koteletts, Schaf, keine Ahnung, das war unglaublich, was da auf kleinstem Raum an Auswahl an Fleisch war. Da habe ich auf jeden Fall auch mein erstes Presa gegessen.
Ah, sehr schön. Ja, geil, oder? Schöner Cut, ne?
Das ist ein schöner Cut. Ist aus einem Schweinenacken. Und der hat so ein, ja, der ist schon in der Mitte so 3 Finger dick fast und ist halt so, kann man sagen, wie ein Bäckchen sieht das halt schon aus. Ist zwar aus der Schulter, aber ja, aus dem Nacken, aber es ist halt so ein bisschen abgerundet, hat sehr große Höhenunterschiede im Cut. Oder?
Ja, also
flach ist er nicht.
Also ähnlich wie ein Tafelspitz, oder? Von der Größe, oder? Form?
Also der war jetzt meine Hand.
Also nur so von der Biegung, also von der Größe insgesamt ist ein Tafelspitz viel größer, aber ich meine so von der Form geben.
Ja.
So ja. In die Richtung.
Also ich habe bei mir im Blog Fotos davon auch, wenn es sich mal angucken will. Und das habe ich echt medium gegrillt. Das war echt unglaublich gut. Unglaublich schöner Schweinegeschmack. Genauso wie das Secreto. Das musste ich auch direkt mitnehmen. Das ist ja wirklich ganz, ganz hauchdünn, also hauch und sehr fett durchzogen, ne?
Ja, ist aber eigentlich ein geiles Kurzbratstück, ne?
Also ja, beide.
Brauchst du das direkt, ja, aber so Presa kannst du ja schon so, er grillst an und dann lässt das durchziehen und der, also Secreto ist ja noch dünner, ne? Und du grillst halt von beiden Seiten an und fertig, oder?
Ja. Ja, so, genau. Also es ist wirklich ja so dick wie der kleine Finger, vielleicht.
Und ich würde das wirklich, wenn du sowas dir gönnst, gerade so ein Iberico Secreto, ne, dann das mal einfach mal mutig sein und Und vielleicht nicht so totgaren, ne? Ja. Also wirklich dann vielleicht irgendwie noch so unter 60 Grad bleiben und dann ist halt alles gut.
Ja, ich habe das dann auch gemacht, wenn wir Leute am Tisch hatten, die fanden das dann zu roh, habe ich einfach dann die Tranchen nochmal genommen und nochmal auf den Grill gelegt. Aber dann hatte ich schön meine Mediumstücke, das war mir dann egal. Ja. Und je nachdem, wie, wenn es ja weiter nach außen geht, wo es schlanker wird, dann waren die eh weiter durch. Oder man legt es halt einfach nochmal gerade auf den Grill. Auch so hatten wir echt auch viele Möglichkeiten, Verschiedenes zu probieren. Da holst du ja ein Steak davon und noch eins davon, jagst die über den Grill und Iberico-Rippchen hatten die da auch einfach so mal.
Ja, das ist schon geil, ne, wenn man das so einfach kaufen kann.
Wir hatten zwar leider keinen, also wir konnten es nicht smoken, wir konnten es nicht Sous-Vide machen, wir haben sie dann einfach hart und dreckig, ganz heiß, gerade gegrillt und dann ein bisschen gar ziehen lassen, leicht. Aber dann ging das immer noch auch super vom Knochen runter. Echt richtig schön fettig war das Zeug.
Ja, das gerade bei so einem Iberico kannst du es machen. Also vom deutschen Schwein würde ich es vielleicht nicht empfehlen, aber...
Naja, kommt drauf an, wo das Schwein herkommt.
Ja, okay. Das ist nicht verallgemeinern, aber so, ich sag mal so die Standardqualität. Ja,
wenn du zum Metzger gehst oder beim irgendein abgepacktes Rippchen irgendwo holst, würde ich das auch nicht machen. Nee. Wenn du einen Metzger hast, dem du vertraust und fragst, hier, ich würde den gern mal, wenn der sagt, nee, mach das nicht, dann wechsel den Metzger.
Ja.
Da stimmt was nicht. Ja.
Wohl wahr.
Ja. Und dann hatten wir noch die Doraden, hast du es gesehen, schwimmend gegrillt. Haben wir schon mal drüber gesprochen?
Schwimmend gegrillt? Also ich habe gesehen, dass du die so aufgestellt hast. Meinst du genau, das damit?
Genau, bei dem Grillkurs, bei dem ich letztes Mal war,
ja,
bei dem Weber-Grillkurs von Carsten Dors, der hat das schwimmend Grillen genannt, weil der Fisch halt so, wie er im Wasser steht und schwimmt, auch gegrillt wird. Und das ist, finde ich, einen mega genialen Tipp, um Fisch zu grillen. Da packst du einfach eine halbgeschnittene Zitrone mit der Schnittfläche nach unten in den Hohlbauch, dass die quasi wie so ein Ständer hat.
Ja.
Und damit bleibt die halt super auf dem Grill stehen. Und machst du dann bei kleiner Hitze. Die Haut außen wird halt nicht kross, das ist schade, aber dafür bleibt sie auch nicht am Grill kleben, was super nervig ist, je nachdem. Gerade wenn du dann auch noch ein bisschen Fleisch danach oder davor gegrillt hast.
Ist immer so ein Problem, oder? Dass der Grill dann so fischig ist.
Ja.
Finde ich auch, ja.
Und bei der Geschichte, ich habe den dann schön mit Knoblauch, Rosmarin und ein bisschen Zitronensaft, Olivenöl halt eingepinselt, den Bauch innen und auch oben drauf. Und dann berührt der halt kaum das Rost, kann also kaum was kleben bleiben. Dann machst du einen Deckel zu, kleine Hitze und so nach Viertelstunde, 20 Minuten, wenn du dann oben den Kamm, also die Kammflossen oben rausziehen kannst, ohne Probleme, ist das Ding gar, kriegst den super filetiert. Das war echt sehr, sehr lecker. Und ich finde es echt eine mega Tipp, um Fisch zu grillen.
Hast du sehr schön erklärt, auch das mit der Grete, wenn man das rauszieht, ja.
Ja.
Hätte ich nicht anders schöner sagen können.
Boah. Ja. Lob vom Küchenchef.
So ist das.
Für den Küchenjungen, danke schön.
Wobei ich ja auch echt nicht der große Fischkoch bin, ne? Ich bin ja extra mal 3 Monate in die Meerbar damals gegangen, um das zu lernen. Aber ich bin
ja
jetzt auch
nicht so. Da hast du Sushi gemacht, ja?
Nee, in der Meerbar habe ich jeden Tag 5 Stunden Fisch geputzt. Und dann noch so irgendwas zwischen 9 und 12 Stunden noch so normal gearbeitet. Es war eine schöne Zeit.
intensiv. Hast du was gelernt?
Und ich wurde nach Stunden bezahlt, das war sehr nett. Also okay. kein Schmutz hier auf die Meerbar kommen lassen. Eine der besten Läden, wo ich gearbeitet habe. Ja.
Sehr gut. Ja.
Erzähl.
Nein, du.
Ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Entschuldigung.
Nee, wir sind uns gegenseitig ins Wort gefallen. Wir machen das ja ohne Video, ne? Wir haben das jahrelange Erfahrung.
Stimmt, wir brauchen das nicht.
Andere brauchen das.
Ja.
Wir waren auch einen Tag in der Markthalle, also in Malaga. Das waren so 3/4 Stunde von dem Häuschen weg. Sind wir halt also, mal da.
Das ist nicht die Markthalle, wo du schon mal warst, oder ist das die?
Nee, eben überhaupt nicht. Es war auch fand ich ein großer Unterschied. Wir waren ja das letzte Mal in Denia. Das müsste viel nördlicher gewesen sein. Ich glaube, das ist noch sogar noch oberhalb von Barcelona. Und das hier war jetzt ja sehr, sehr viel südlicher. Das war ja fast Gibraltar. Wir konnten dann über die Meerenge nach Afrika sehen. Also wir haben den ach, wie hieß es nochmal? Der Atlas ist, glaube ich, das die große Gebirgskette im Norden von Afrika. Da konnten wir halt drauf gucken. Ich glaube, es hieß Atlas. Meine Tochter hat immer Adler gesagt, aber wenn sie das meinte. Aber das war dann, ich meine, es war Atlas. Und das war sehr, sehr südlich. Und die Markthalle war halt in Malaga, ist ja wie viel größer als Denia gewesen. Also viel, viel größer. Und wir sind zufällig dran vorbeigeschlappt. Und das war nachmittags um 3 oder 3:30. Und wir wollten irgendwo noch was essen. Und wir haben zufällig, die hat zwar überall schon zugemacht, ich glaube um 3 machte sie zu, um 2:30 sind wir da dann reingeschlappt und da waren dann außen, sind überall an den Eingängen halt kleine Bars gewesen oder im Grunde nur so, ja, es sind nur ein Tresen, da kannst du dann was bestellen und da stehst du dann halt und draußen vor der Markthalle waren auch noch ein paar Tische, wo wir dich halt hinsetzen sollen. Wir haben es dann direkt in die Halle an den Tresen geflanscht, haben ein Bierchen bestellt und gegenüberliegend von dieser Bar im Außenbereich, also im äußeren Gang, waren die Jungs mit Planscher und Fritteusen. Also was die da halt viel machen, ist frittieren. Hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm. In Denia war halt viel Planscher, gar nicht so viel Fritteuse. Und da unten haben die halt alles Mögliche frittiert. Aber so richtig das frische Zeug aus der Markthalle frittiert, war schon genial. So Tintenfisch, also, Ringe.
Genau, ich wollte gerade sagen, aber dann so paniert, oder?
So und so. Genau, ich glaube, die Tintenfischringe waren zum Beispiel paniert. Dann hatten sie Bocadillos. Das sind so kleine Sardinen, die komplett mit Haut und Haaren ist, wo auch noch die kleine Gräte drin ist. Die kannst du aber alles mitessen.
Nicht Bocarones, ne?
Bocarones, oder?
Das sind die, ne, ich glaube, das ist alles Sardinenzeug, sag ich, ne?
Aber ich meine, Bocarones, die sind frittiert, doch. Bocarones sind so frittierte kleine Sardellen. Wo ist der Unterschied? Ich glaube Sardelle. Und die werden halt auch ein bisschen meliert und dann frittiert. Dann hatten wir kleine Tintenfische in ganz viel Knoblauchsoße, Oktopus und das war. Wir hatten 6-7 Sachen. Direkt frischen Fisch aus dem von dem Markt. Das war unglaublich gut. Dazu einfach eiskaltes Bier und du stehst da mitten, da waren nur fast nur Einheimische, die dann da noch gestanden, weil wir waren natürlich jetzt im Mai. Wir hatten Mai. Da war halt auch noch nicht Hauptreisezeit, dadurch war das echt noch chillig von den ganzen Touris und da haben wir halt echt mega gut gegessen, mitten unter den Einheimischen.
Ja.
Pimientos de Patron, ich glaube, die haben sie auch einfach sackenfrech einfach frittiert. Ich glaube, die waren nicht auf der Plansche. Aber echt, ich hätte mich reinlegen können. Also schade, dass wir da fast eine Stunde hingefahren sind, sonst hätte ich das täglich machen können. Genau, die kleinen Tintenfische waren auch, waren kleine Tintenfische, die waren auch alle komplett dann so meliert und frittiert. Viel Knoblauch noch dran. Echt gut.
Echt. Ja.
Also wenn ihr eine Chance habt, irgendwo in Spanien so eine Markthalle zu finden, das ist besser wie jede Tapasbar. Da haben wir auch eine gute in einem anderen Ort gefunden. Die haben echt sehr kreative Sachen gemacht. So, das war eine Blutwurst, Morfia, und da war dann irgendwie das war wie ein Paniermehl, was vollgesogen war mit Chorizo-Fett. So ein knallorange Brösel, die unter der Blutwurst als kleines Nest waren, und das hat einfach nur Fett nach Chorizo-Fett-Bröselbrot geschmeckt.
Interessant.
Total geniale Kombi. Die hatten dann auch so, waren sehr kreativ, was das angeht, mit Tintenfischtinte, gefärbtes Zeug und so. Aber die waren echt gut unterwegs, sehr kreativ. Entenlebergeschichten, Ochsenbäckchen, Schweinebäckchen, also auch so Frikandel, also nicht Frikandel, Krokettenkram,
Spanien, ja.
Genau. Wo die dann auch total verrücktes Zeug reingepackt haben. Und den Oktopus haben sie dann genau mit Algen, wie heißen die Blätter nochmal? Miso? Nee. Die Sushi-Blätter.
Nori-Algen,
Tintenfisch und irgendwie so eine Passionsfruchtsoße und Chili zum Beispiel gemacht. Also waren wirklich total verrückte Sachen.
Aber immer so eigentlich ganz bodenständig, also was ist bodenständig, aber so Feinkost-Gourmet-Produkte, die man eigentlich kennt, ne? Also die jetzt für uns nicht neu sind, ne?
Ja. Ja, aber halt, je nachdem witzig kombiniert und in der Markthanne halt ultra bodenständig, total günstig. Also dann bezahlst du dafür so ein, ja gut, der Oktopus war teuer, aber so diese Boccherones oder Tintenfisch, das ist so 4-5 Euro für so einen Teller. Und ich glaube, wir hatten dann irgendwie so 8 Teller für 4 Personen und waren so ratzsatt. Also wir haben es dann auch völlig übertrieben. Ich glaube, wir hätten 6 Teller hätten gereicht, aber wir wollten dann unbedingt noch probieren und noch probieren.
Ist doch klar, oder?
Ja.
Hätte ich das auch nicht anders von dir erwartet.
Ja, ich habe da noch echt kein Limit. Wenn ich sehe, man kann was ausprobieren, du kommst ja nicht so schnell wieder dahin. Ne? Da musst du das. Du entweder probierst es jetzt oder nicht.
Ich kenne dieses Problem.
Diesen Druck, ja. Und dann bist du, wenn du mit den richtigen Leuten unterwegs bist, die genauso verrückt sind, dann eskaliert das natürlich.
Ja, aber das Gute ist ja, dadurch, dass du von denen probieren kannst, kann man halt mehr probieren, als wenn du da alleine stehst und dann kommst du auch nicht so weit, ne? Das ist ja immer so die Sache.
Ja, genau. Und also ich fand schon echt spannend, wie sich das so auf den Märkten unterschieden hat zwischen Nord und Süd, gerade was diese Kulinarik anging in diesem Barbereich. Aber anscheinend ist es auf den Märkten wirklich klassisch, dass du da auch direkt das Essen dir zubereiten lassen kannst, was es auf dem Markt zu kaufen gibt. Und das fand ich wieder von der Stimmung her, von der Qualität, von der Auswahl, vom Preis war das wirklich unglaublich. Also ich, jedes Mal, wenn ich jetzt in Spanien bin, möchte ich unbedingt nach einem Markt suchen und das Essen.
Aber auch so gezielt nicht so, dass du sagst, wirklich Markt und ich gehe nicht in Restaurants, die gerade angesagt sind oder wo man hingehen muss, sondern du suchst ja deinen Kram dann lieber selber zusammen.
Nee, also gerade diese Bars in den Märkten, weißt du, auf so ein, der hat ja täglich auf der Markt, hat die frischen Produkte da und wenn du da musst du eigentlich hingehen und dann kriegst du es richtig ursprünglich, da lernst du richtig was, meiner Meinung nach, über die Kultur, weil je nachdem hast du halt in den großen, also in den Restaurants schon das Problem, ja, das ist dann für die Touris, keine Ahnung, also du musst da wirklich schon so ein kleines Trüffelschwein sein und dir dann die besonderen Sachen raussuchen und das ist dieses Mal unglaublich gut geglückt, muss ich sagen.
Also, hattest du Glück oder meinst du, du hast einen richtigen Riecher gehabt?
Beides. Also egal, wo wir haben viel zu Hause halt gegrillt und gekocht und uns Zeug mitgenommen, was wir total spannend fanden und mal ausprobieren wollten. Aber die Male, die wir draußen gegessen haben, waren eigentlich hammerlecker. Genauso in so einer Strandbutze, so eine Strandbar, wo die dann halt, das machen die da auch klassisch, Barbecue gemacht haben. Aber so spanisches Barbecue und dann gegrillt über so Holz, es waren Wurzeln. Ich weiß nicht, was für Wurzeln das waren, ob das Wein oder Olivenholz war, wo die dann auf so Spießen, Sardinen oder Sardellen, und Oktopus und weiß der Geier was an Fischen, ganze Doraden, haben die halt übers Feuer gestellt, wie so ein... Hast du das Bild gesehen? Das ist so wie...
Ich glaube, in der Story irgendwo, ne? Kann das sein?
Nee, da ist auch ein Bild im Instagram. Das sind so kleine Metallschwerter, wo die das halt alles aufgespießt haben und die hängen dann halt über der Kohle.
Ah, da, doch.
Die haben das
Das fand ich eigentlich so das mega, so das ist eigentlich das Interessanteste. Diese Stöcke einfach mit der Kohle gegrillt auf so Steinplatten. Ich habe das Bild auch jetzt gefunden. Das fand ich krass, ja.
Also die haben da irgendwie ich glaube beim Octopus, die haben da so eine Sprühflasche gehabt, da war irgendwas drin, ich weiß nicht, ob das ein Mix war aus Öl und irgendwas, wobei das müsste ja abfackeln. Also die haben das irgendwie benetzt, vielleicht war das auch gesalzene Zitrone, ich habe keine Ahnung, was die da drin hatten. Damit haben sie das Zeug halt angesprüht, die haben das direkt neben, also auf dem Sand standen die quasi mit diesem, mit dieser Box oder diesem gemauerten Ding, wo halt die Kohle dann glühte, und haben die dann da draußen bestückt, haben die einfach, da war keine Waschgelegenheit irgendwo in der Nähe, die haben einfach so mit den Händen den Fisch aufgespießt, eingesprüht und dann ans Feuer gestellt.
Krass,
oder? Aus der Bar drin haben sie gerufen, was als nächstes kommt, und dann haben die da immer weiter gegrillt. Also was mich gewundert hat, die hatten dann die Box stehen mit den mit dem Holz, und da lag auch Papier mit drin, soweit ja okay zum Anzünden, aber da lag auch Plastik mit drin. Ich habe mich echt gefragt, und da roch es auch schon mal irgendwie an dem Strand. Also das kann jetzt auch völlige Einbildung gewesen sein, aber ich habe so gesagt, okay, kann man mit Plastik auch gut was anzünden, vielleicht?
Okay.
Also es war ein wenig skurril, jedenfalls mir. Ich habe auch gemerkt, dass ich gerade bei den Aufnahmen, wenn ihr euch diesen Beitrag anschaut, am Anfang sieht man halt noch schön das Barbecue, wie wir dann später hinten Richtung am Tisch die Gerichte, dann auch wieder frittierte kleine Tintenfische, völlig die Linse verschmiert. Ich hatte so viel Fett auf der Linse. Ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe.
Oh mein Gott.
Nach dem Biergenuss mit den Fettfingern versucht, die Linse sauber zu machen, und es erst danach gemerkt. Aber es ist ein schöner Blur-Effekt.
Das ist Kunst, ne?
Das ist Kunst. Aber das war wirklich ein beeindruckendes Barbecue, und da waren halt jede Menge von diesen Strandputzen, und da hatten die überall halt diese Holzkohle-Dinger vor der Tür stehen. Was ich wirklich unsagbar traurig fand an dem Urlaub und gerade auch an dieser Küste, was die Menschheit da verbrochen hat, wie die diese Küste zugeballert haben mit Häusern und Hochhäusern, und boah, also die haben da echt keinen Stein mehr auf dem anderen gelassen und überall, wo es ging, eigentlich sich an diese Küste geflanscht.
Also richtig direkt an die Küste, ne?
Ja.
Ich weiß, was du meinst, weil ich habe da schon mal so in der Ecke mal so nach Ferienhäusern geguckt, ist bestimmt schon 3-4 Jahre her, und dann dachte ich so, ich habe so ein Airbnb gefunden und dachte so, das kann doch jetzt nicht sein, wo dieses Airbnb steht, und aber es gibt keinen Strand oder sowas, sondern es ist einfach nur so eine Betonhütte direkt am Wasser. So kann man das beschreiben. Also es ist schon hart alles zugebaut, ne?
Ja, also die haben dann bei den größeren Städten, wir waren in Benamadena, da sind halt dann schon auch Stücke mit viel Sandstrand, auch lange Sandstrände, auch der Ort weiter, aber da ist halt dann so dermaßen hart mit Hochhäusern das ganze Ding zugenagelt, wo du dich echt fragst, ey, boah, da guckst du denn, wenn du auch in den Orten und die Berge rauf guckst, es ist alles zugepflastert, überall Wohnungen, auch total viele Ferienwohnungen, Winterresidenzen von Deutschen, Skandinaviern, auch dieses Mallorca-Phänomen, dass du irgendwo hinkommst, wenn du irgendwo eine Rezension siehst von einem Supermarkt, ja, die haben super deutsche Produkte, die haben super skandinavische Produkte, finnische Auswahl an irgendwas, und ich frage mich so, ey, mein Gott, ihr macht hier alles kaputt. Weißt du?
Ja.
Also wir waren zum Glück, unser Häuschen, wo wir waren, da hat so echt schönen Blick aufs Meer, und das war auch zum Glück ohne Hochhäuser. Da waren halt viel so kleine Häuschen mit größeren Grundstücken, sehr grün. Du hattest einen wunderschönen Blick aufs Meer, aber da gab es Landstriche, da hast du dir echt an den Kopf gepackt. Hab ich gesagt, was habt ihr hier gemacht? Das fand ich echt, das was mich wirklich traurig gemacht hat.
Also aber den Vorteil oft, dass du einfach mit einem Auto direkt am Meer entlang fahren kannst, ist auch schön.
Naja, aber du hast nichts gesehen, weil du ständig in Hochhausschluchten irgendwie gefahren bist.
Okay, oh Gott, ja.
Also hast du nicht viel gesehen, ne?
Das ist, ja, okay, das ist furchtbar.
Egal, wo du halt lang gefahren bist, es war du bist ständig durch irgendein neues Wohnviertel mit irgendwelchen Villen, wo ein Haus gleich aussieht wie das andere, oder abgesperrte, so, wie heißen die denn? Haben die Amerikaner ja auch viel, so Viertel, wo eine Mauer drum ist, wo einfach ein Haus neben dem anderen gleich.
Kaserne?
Ja, eine Kaserne, so könnte man es auch sagen. Ich weiß es nicht mehr. Also wirklich total 1:1 alles das Gleiche, die dann auch abgezäunt und abgetrennt sind, wo dann aber auch jetzt im Moment überhaupt keine Sau war, wo du dich halt fragst so, ja, ihr macht euch schon irgendwie hier eure Kultur kaputt. Und ich glaube, das ist aber schon längst, das ist in den 70ern oder weiß der Geier, wann das passiert ist.
Und ja. Ja, das Problem ist ja auch, also ich habe letztens auch was in Holland gesehen, da konntest du ein Haus kaufen, aber mit der, du hattest eine Bedingung, dass du irgendwie 70% oder 80% der Zeit vermieten musst, ne, damit da Leute sind. Wenn jeder sich da was kauft und dann dreimal im Jahr da ist, dann sterben diese Regionen halt aus, ne?
Ja. Also es ist eine Ferienhaussiedlung, Maisons, nee, ich weiß nicht, ich habe den Namen vergessen. Also die Amerikaner haben ja sowas auch schon mal in den Vorstädten, wo dann einfach so ein komplett neues Ding hingeflanscht wird, wo dann die Reichen mit einem Kontrolleur vorne dann in ihr Reich fahren und dann nur unter sich sind. Also so Nummern haben die da halt auch. Aber gerade da, wo es schön ist, auch in Südfrankreich zum Beispiel, da hast du das auch in den kleinen Örtchen, weißt du, wo du so kulturbelastete Örtchen, wo du denkst, das ist wunderschön hier, wenn dann nur noch Ferienhäuser da sind, wo dann Leute vielleicht wie viel Prozent im Jahr nur sind, dann braucht da kein Geschäft mehr sein. Dann ist das kleine Geschäftchen, was du total schön findest, wo du Lavendel, Seife und Kerzen kaufen kannst, wo du einfach auch nur mal reingehst und guckst, dann überlebt sowas auch nicht, weil da keine Sau mehr hinfährt, weil da keiner ist, der irgendwas kaufen kann.
Ja, erstmal so durch das Geld werden die Einheimischen verdrängt, ne? Und dann hast du auf trotzdem fehlende Kaufkraft vor Ort.
Ja.
Seltsam, ne? Die Leute, die dann kommen, gehen dann höchstens ein schicke Restaurant essen, aber
ja,
der Rest verkümmert.
Ja, da musst du echt schon, auch wenn du so einen Ort entwickelst, echt aufpassen. Weil da kannst du dir echt richtig Kultur mit in den Arsch kriegen. Und so
Ich sehe es ja nur bei uns im Sommerhaus, ne? Die haben dort einen Supermarkt, der nicht läuft, und einen Imbiss, der nicht läuft. Und das bei 1300 Häusern, das ist der größte Park in Holland. Und die kriegen das nicht ans Laufen.
Ne? Ja.
Das hat natürlich nicht nur das Problem, dass die Leute zu wenig da sind. Ne?
Das sind auch Holländer, die nehmen ja alles von zu Hause mit. Entschuldigung, Vorurteil, Entschuldigung.
Ja, aber es ist aber auch, ich glaube vor allen Dingen auch so, dass da so, wenn du guckst, jetzt gerade am Wochenende war es beim guten Wetter halbwegs voll, aber dann ist nicht mal 50% der Leute da bei dem Wetter. Ja. Und an anderen Wochenenden sind dann nur 20% der Leute da, ne? Das ist halt dann schon krass.
Ja. Ja, gut. Musst du dir was einfallen lassen, dass die Leute dann auch konsumieren, aber gut. Denn das ist ja wenigstens eine Ferienhaussiedlung, die so für sich ja ist. Aber wenn du dann wirklich so einen Ort darüber komplett entvölkerst, und dann, das ist eigentlich schon bitter.
Ja, das stimmt. Das eine ist halt echt nur ein Feriendorf, ne?
Ja, es ist schon schön, wenn das auch funktionieren würde, aber
ja,
am Ende ist halt
viel kleinere Campingplätze, wo es super funktioniert, ne?
Ja, wenn du halt so eine Dorfgemeinschaft hast, die dann komplett zerbricht, weil, ja. Schade. Und die Einwohner können es sich halt dann nicht mehr leisten, weil dann die Einwohner, die dann so ein Haus verkaufen, das lieber an Auswärtigen verkaufen, der viel, viel mehr Geld bezahlen würde. Das ist ein Teufelskreis. Klar. Ja. Dö.
Ja.
So geht das, ja. Nee, aber kulinarisch Spanien war wieder echt Bombe. Also.
Aber auch eigentlich keine Überraschung. Es ist einfach.
Nicht.
In Spanien kann man echt schöne Sachen erleben, ne? Sei es im Norden bei San Sebastian.
Ja.
Aber auch mal cool vom Süden zu hören, also, ja.
Ne, die haben alle so ihre eigene, ihre Esskultur. Man muss einfach sich ein bisschen drauf einlassen und, da hat man echt eine mega Auswahl. Und gerade was diese Frischfisch und so angeht und Schinken und keine Ahnung. Ach, ich habe richtig Kohldampf schon wieder. Ich könnte schon wieder ganzen Schinken essen.
Ganzen Jamon.
Ja. Was auch wirklich mega war, Caroline und Christoph, mit denen wir da waren, also Caroline, mit der ich auch den Supper Club und so zusammen mache,
ja.
Die haben früher sind die sehr viel auf Formentera gewesen und haben deswegen eine sehr ausgeprägte Spanien-Esskultur. Die sind echt tief drin quasi, haben viel da schon gegessen. Und die haben uns dann so ein bisschen auch an die Hand genommen und quasi so gerade Frühstück. Wir haben zum Frühstück rohen Knoblauch gegessen, wo du jetzt so denkst, ey, ist fies, könntest du hier in Deutschland nie machen. Aber so ein richtig schönes, wir haben ein frisches Baguette vom Bäcker geholt und dann wunderschöne Tomaten einfach aufschneiden, Olivenöl vorher auf das Brot und dann Scheibchen frischen Knoblauch da drauflegen, Salz. Und das dann so essen, weißt du? Du fragst dich echt so, das kannst du eigentlich nicht bringen. Du stinkst wie ein Iltis. War das aber auch ein sehr gutes Mittel gegen Mücken. Also wir haben so viel Knoblauch schon, wir hatten Knoblauchpegel in der Woche, glaube ich, dauerhaft auf Vollstoff. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Zweites, sehr geniales, also du kannst dann auch zu der Tomate, habe ich dann gerne noch mal ein bisschen Schinken auch noch draufgelegt. Das war eigentlich sehr geil. Und die zweite Variante war auch Thunfisch. Also ein Thunfisch mit Mayonnaise, bisschen ordentlich Zwiebeln, bisschen Knoblauch und das mischen und dann auf ein Baguette. Also quasi als Thunfischsalat, aber sehr zwiebelig. Waren zwei mega gute Frühstücksideen, die machen die schon immer so zum Frühstück. Wir hatten da auch noch Käse, Manchego und so, aber das war echt so ein Standard. Ich habe das echt die ganze Woche jeden Morgen durchgegessen. Schinken mit Tomate und Knoblauch und Thunfisch mit Mayonnaise und Zwiebeln. Schön gestunken.
Aber richtig krass, ja. Ach, im Urlaub interessiert einen das sowieso nicht, oder?
Ja. Und das geilste Bier, was wir getrunken haben, war Leffe. Leffe aus der 0,7 Liter Pulle,
die du dabei hattest. Eiskalt.
Nee, die hast du da im Supermarkt für 5 Euro irgendwas gekriegt.
Wie krass.
Aber wir haben uns da ein bisschen auch durchprobiert, da waren diverse Biere. Also es gab San Miguel, ja, aber so Spanisch haben wir eigentlich wenig. Da waren in dem Supermarkt gab es noch ein paar Craft-Biere, aber wir haben sehr viel Wein getrunken, sehr viel da in die Richtung ausprobiert. Aber so nachmittags ging eigentlich immer gut Bier. Also entweder hast du ein strunz einfaches Bier in irgendeiner Bar getrunken. Das war dann auch nicht Cerveza, sondern Uncaña. Das sind, glaube ich, 0,25. Keine Ahnung von dem Hausmarkenbier. Okay. Keine Ahnung, welche Marke das
also
war.
Also 0,25, also 0,25 Liter.
Genau.
Bier
so
ein
kleiner Humpen. Und was die halt unheimlich drauf haben, ich glaube, die zapfen mit Stickstoff. Da ist Eis im Glas. Also die kühlen die, ich glaube, die Gläser sind gefroren und das ist halt unglaublich kalt, das Bier. Und wir hatten
dann... Der Kontrast einfach größer.
Weil es nee, es ist wirklich... Also ich weiß jetzt nicht, ob das... Also wir hatten in so einem Park, haben wir dann auch so ein... Das war ein größeres, das war ein 04er Krug. Und da war wirklich Eis unten drin. Das kann aber auch von dem Einfrieren der Gläser gewesen sein. Wo dann beim Trinken Eis wirklich vom Boden sich dann abgelöst hat, so riesige Eisbrocken und nach oben sind.
Krass.
Das Bier war so geil kalt. Das hat, wir hatten ja nur 25, 26 Grad. Es war ja noch nicht noch okay. Heißer. Aber das hat, boah, so ein eiskaltes Bier, das war echt Bombe.
Ich sag mal, für so einen Urlaub in dem Moment natürlich das Passende. Eiskaltes Bier ist halt natürlich nicht perfekt, um die Geschmacksnuancen rauszukriegen.
War das scheißegal.
Wollte ich gerade sagen, darauf kam es in dem Moment nicht an.
Ja. Aber du hast ordentlich Bier getrunken, ne? Oder du warst jedenfalls anwesend. Du warst anwesend, wo es ordentlich Bier gab.
Ich bin so ein großer Idiot. Es war ja die internationale Craft Beer Convention in Köln. Also eine große Kraftbiermesse. Und was mache ich? Also ich spreche den, ich kenne zufälligerweise den Veranstalter, spreche den drauf an, ob wir nicht unser IPA auch dort anbieten können. Und er sagt so, was haltet ihr denn davon, wenn ihr nicht das Catering für das ganze Event macht? Ja, dann haben wir eingeschlagen und haben dann da für 3000 Besucher ein paar Verkaufsstände gemacht. Was mich sehr, sehr an dem Wochenende beschäftigt hat.
Arbeitsmäßig und, beschäftigt hat?
Ja, und vor allen Dingen dann auch so, man musste ja dann, also es war in Mülheim und wir mussten dann noch einen Transporter fahren und sowas. Das heißt, da war nichts mit alkoholisiert fahren. Und deswegen habe ich mittags, wo alle standen und es war noch ruhig, ein paar Sachen probiert und dann war Ende. Dass ich abends auch wieder nüchtern war. Ich bin echt nicht so der Typ, der sich so an Limits ran trinkt oder so.
Nee, das geht auch nicht. Gerade wenn du noch abliefern musst und Verantwortung hast und ein Auto fahren musst.
Das Schlimmste eigentlich aus der, was ist mit dem Fahren, ist jetzt ein vorgeschobener Grund. Wenn ich trinke, habe ich keinen Bock mehr zu arbeiten. Will ich nicht arbeiten. Also entweder betrunken oder arbeiten. Ne, es gibt ja auch Leute, die laufen auch sehr gut während des Trinkens, ne, aber dazu gehöre ich nicht. Also was ich sagen muss, so wenn man so einen Sekt trinkt, ne, zum Start zur Arbeit, ne, so, ne, wenn jemand mal Geburtstag hatte oder man hat mal angestoßen, das kommt wirklich einmal im Jahr vor oder zweimal. Das pusht dann auch, ne, aber so muss ich alles nicht haben. Und ja, es waren sehr, sehr geile, also deswegen konnte ich nicht viel probieren, es waren extrem geile Brauereien vor Ort, also das hat mich ja so geflasht, warum ich unbedingt da mitmachen wollte. Also
hast du wirklich grandios verkackt, Martin.
Ja, und hier Michele hatte 16 Biere on tap dabei, De Mohl war da, ach, da waren Brauereien, ich habe auch ein paar neue Leute kennengelernt, Brauer, da waren 9 polnische Brauereien und die wollten ja dann auch zwischendrin was essen, ne? Und dann kamen die so an und ja, gibt's einen Special Deal hier für Aussteller. Dann haben wir hier gesagt, ja, hier, ne, Burger oder Pommes Kribos, alles 5 €. Und das hat ja sonst eigentlich ein bisschen mehr gekostet. Gerade der Burger hat eigentlich 10 € gekostet. Ne?
Was war und da drauf?
So, ja, das ist ein Barbecue Bacon Burger gewesen, großer. Ne? Und mit leichten Korrekturen als Messepreis, weil die Kosten dann so das Ganze drumherum im Normen waren. Aber ne, 10 € ist echt ein fairer Preis für auf einer Messe.
Ja, gut.
Für so einen fetten Barbecue-Bacon-Burger. Yep. Naja, und die haben den für 5 bekommen und dann meinten die so, können wir euch mit Bier bezahlen? Und dann hast du nur so die Sixpacks anfliegen gesehen von den ganzen polnischen Brauereien. Ne? Die geben dir dann lieber ein Sixpack Bier in die Hand, ne? Als 5 € zu bezahlen, ne? Und die Jungs bei uns, oh, geil, ne? Ja, die hatten alle viel Spaß. Ich hab die dann, ja, schön dann später nach Hause gefahren, so eine Art. Ja, auf jeden Fall, geile Brauerei. Ich habe auch ein paar geile Sachen kennengelernt. Brauerei Hertel zum Beispiel aus dem Fränkischen. Mega, mega spannende Brauerei. Also Sebastian Sauer hat mir den Brauer vorgestellt, so mit den Worten, ich wollte den Typen nur mal zeigen, damit du nicht denkst, ich wäre der Verrückteste in der Craft Beer Szene. Und du weißt, was Sebastian Sauer für Biere braut und wie der drauf ist, ne? Also ja, und der Typ hat auf jeden Fall noch mehr den Schuss nicht gehört wie Sebastian. Der macht einfach auch verrückte Kombinationen. Der macht aus Bier noch einen Bierbrand und veredelt das dann noch. Ich habe einen Gin probiert bei ihm, hab ich direkt gekauft. Der war echt sensationell. Also das mache ich echt selten, ne? Und ich habe auch in Belgien den Schinken-Gin nicht gekauft. Und
den habe ich gekauft.
Ja, den hat eigentlich jeder gekauft, glaube ich, außer ich. Ich glaube schon.
Weiß nicht.
Also fast alle haben ihn auf jeden Fall gekauft, den Fleisch-Gin da. Der war ja auch geil, aber das Zeug hat mich mehr geflasht. Das war Hopfen-Gin und er wurde aus dem Bierbrand gemacht und dann nochmal so quasi kalt gehopft. So den Gin.
Okay, ja, und dann war das ist hört sich geil an, ja.
Und dann ist da aber noch, sind da noch ein paar Gewürze drinne und so. Es schmeckt so leicht nach Kokos. Ist irgendwie schwer zu beschreiben. Musst du mal bei mir probieren.
unbedingt.
Ich glaube, der wird ja auch schmecken. Und leider noch nicht fertig. Er ist gerade dabei, Hopfen-Tonic zu machen. Also Hertel wird Hopfen-Tonic rausbringen. Da bin ich auch mega gespannt. Vor allen Dingen, weil er sagte, so preis-leistungsmäßig, weil er so in der Brauerei ist, wird es dann auch wieder relativ günstig werden. Ja, also ich habe so Bock, da hinzufahren. Also ganz scheiße, weil er so verrückte Sachen macht. Ich werde das auf jeden Fall mal demnächst auch checken. Wir müssen da mal hin.
Finde ich einen guten Ansatz.
Irgendwie so fränkische Brauereien. Ne, Thorsten Griffel wird uns da bestimmt beipflichten. Wahnsinnig spannendes.
Ist jetzt auch schon wieder lange her. Ne? Also wir waren jetzt schon...
Ich war nicht da, ne? Ihr wart da. Ich war ja in Regensburg bei der zweiten Tour dabei.
Ja, aber die ganzen, also diese Touren da in Bayern, die beiden waren wirklich beide mega geil. Also nicht in Zeugelstube, warst du nicht
dabei. Ja, doch, Zeugelstube war ich dabei.
Das fand ich auch.
Das war wahnsinnig, ja.
Da würde ich gerne mal hin, da würde ich gerne mal zu sagen. Zum Brauen hin und dann danach zum Trinken, keine Ahnung, so ein irgendein Braufest, was die da machen.
Ja, bei Hertel, da kannst du auch irgendwie, gibt's relativ, ich meinte auch so, wenn du uns besuchen kommst, wir helfen dir bei Übernachtung finden, da gibt's immer irgendwie so Zimmer und so im Dorf, ne? Ja. Also sowas ist ja eigentlich genau der abgefahrene Scheiß. Also das muss man mal machen.
Ja.
Ja. Und Hopfen-Gin. Ich glaube, wenn man das googelt, es gibt nicht so viele, die Hopfen-Gin machen.
Ich im Moment halt glaube, es gibt so viel Gin. Ich frage mich manchmal echt noch, wer den ganzen Gin alles
hier
saufen soll.
Ja, und Scheiß, gerade so diese, das ist ja Kategorie Fancy-Gin, ne? Also das Ganze. Wir haben ja auch im Worst-Case-Szenario diesen Gin, der aus Sauerkraut, also aus Kartoffeln gebrannt wird, ne? Der Schnaps mit, aber also beim Brennvorgang wird Sauerkraut, Blutwurst, Leberwurst und was war das dritte?
Wie geil.
Schinken, glaube ich, und ja, dazu gegeben, ne? Und das haben wir dann als Gin Tonic mit so einem Smoky Tonic, mega lecker. Also ohne Scheiß. Das ist eine komplett andere Nummer.
Also die würde ich gerne mal pur probieren. Ich finde gerade bei den ganzen Gin-Sachen mit diesem, mich stört so ein bisschen auch diese Tonic. Das ist so, das verfälscht so meiner Meinung nach das Aroma von so einem Schnaps.
Es ist so richtig, wirklich, du hast schon recht, aber es ist sehr, sehr faszinierend bei Gins, wie man da falsch mischen kann, also falsche Tonic benutzen kann. Ich hatte nämlich letztens so das Problem hatten wir in Holland beim Meetup, von dem ich gleich bestimmt auch erzählen werde. Ja, auf jeden Fall, das Craft Beer Festival, sehr, sehr interessant. Ich hoffe, nächstes Jahr findet das wieder statt. Es war sehr großer Besucherandrang, sehr gutes Essen, habe ich gehört, gab's da. Ja, und vielleicht bin ich ja nächstes Mal als Gast da, das wäre sehr schön.
Ich wünsche es dir.
Ja, auf der anderen Seite würden wir auch gerne wieder das Catering machen. Mal gucken. Ja, weil einfach geile Brauereien da vor Ort waren. Man konnte so krass viel probieren.
Ja.
Es gab auch ein alkoholfreies Bier in der Flasche.
Mhm.
Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Da war ich so ein bisschen, ich habe zwei, drei Mal geholt, weil...
Mikkela hatte keins? Ich bin das Mikkela, ja. Ich feiere das.
Ich war nicht bei denen am Stand, ne? Das darf man niemandem erzählen.
Ich bin nicht hingetraut.
Die hatten da auch so ein abgefahrenes, das habe ich auch später erst dann gesehen, in der App, ein Waffel- und Hähnchenbier oder sowas. Oh. Irgendwie sowas ganz Verrücktes, ne? Und so, nein, es gibt ein Bier mit Waffel drin und ich habe es nicht getrunken.
Ja, klar. Ihr habt doch Waffeln und Hähnchen mal gemacht im Laden ein. Siehst du, das wäre
Faust
aufs Auge.
Ja, es gab auch diese Brauerei mit diesem Huhn als Logo. Ich will nichts falsch sagen. Wie hieß es denn? Irgendwas mit Hen, also von Henne auf Englisch. Auf jeden Fall aus dem Sauerland. Also, ach, da waren so viele Brauereien. Das ist, ich glaube, 60 Stück insgesamt. Das war schon sehr beeindruckend. Sogar hier Sierra Nevada war da. Da musst du einfach überlegen, so der Pre-Abend im Bierlager hier in Verbonner Straße. Ne? Ich gehe da so, ich habe irgendwie um 20 Uhr erst Feierabend gemacht, gehe da so vorbei. Ja, und hier der Brad hier, bla bla, von Sierra Nevada ist da. Ich so, aha, wer ist das? Hier, einer der Mitgründer, so, ne? Ja. Es war so ein Pre-Abend gewesen, ne? In jedem Craft-Bier-Laden irgendwie in Köln war irgendwas los, weil alle in Köln waren. Ja. Weißt du, dann Sierra Nevada, da kriegst du in jedem fucking Supermarkt in den USA, also es ist echt eine fette Brauerei inzwischen. Ja. Das ist einer der Gründer einfach mal so, steht dann so 50 Meter weiter von der fetten Kuh im Bierlager. Das ist schon ganz witzig dann, ne?
Ja.
Was das für so eine gibt. Kona war auch da, dieses hawaiianische Bier.
Kenn ich gar
so,
nicht.
So, ne? So haben so relativ so immer so Surferboys und so auf ihren Etiketten. Also vom Optischen muss ich eigentlich mal gesehen haben. Extrem gute Biere auch, aber ich weiß ja nicht, ob das immer vom anderen, von der anderen Seite der Welt sein muss alles, ne? Deswegen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, nochmal kurz zu Gin und Michen. Also schöne Grüße an Camillo. Wir hatten letztens mal auch einen Gin, wo wir zuerst dachten, was ist denn das? Gin Tonic? Weil das war wirklich der erste Gin Tonic, den ich getrunken habe, wo ich gedachte, fies. Echt fies. Und es hieß zuerst, es wäre der Tonic gewesen. Dann haben wir danach den Tonic, der wurde dann gewechselt und wurde dann optimal gemischt. Und dann haben wir festgestellt, das ist der Gin. Das ist schon krass. Also,
ja, das, man muss auch echt aufpassen, ne? Das ist also auch dieses Hype-Thema, ne? Also, ob man dann, ne?
Also, ich finde dann auch gerade die Gins einfach pur trinken. Gerade, wir haben ja auch diesen mit dem Schinken pur getrunken. Und das war schon, das fand ich schon geil. Ich habe den noch nicht aufgemacht und ich weiß auch nicht, ich werde bestimmt mal einen Tonic davon machen, einen Gin Tonic, damit man geschmeckt hat. Aber ich weiß gar nicht, ob das so nötig ist. Also diese Note von dem Rauch, weiß ich nicht. Also es ist.
Muss man nicht unbedingt haben bei dem, ja, das sehe ich auch so. Weil das Geile ist ja auch gerade, meistens ist Gin auch sehr, sehr hochwertig gebrannt, ne?
Ja.
Und dann kannst du den trinken und man verträgt den auch einfach viel besser.
Ja, weil jetzt, wo du von deinem Sauerkraut-Blutwurst erzählt hast, ich glaube, ich brauche dich, den muss ich mal probieren. Den würde ich gerne probieren. Das hört sich wirklich verboten an.
Blutwurst, Chris. Ja, es ist echt. Wenn du mal das nächste Mal da bist, probieren wir uns da mal ein bisschen durch und dann probierst du den Gin Tonic auch mal.
Der hört sich aber auch wirklich gut konzipiert an mit dem Rauch-Tonic.
Naja, also musst du, also da die Braustelle, die es in Ehrenfeld macht, die hat uns da beraten zur Seite gestanden. Cool. Die haben da halt, brennen den halt und haben auch Erfahrung, wie man den am besten mischt. Ich glaube, nächste Woche geht das so offiziell bei uns ins Programm.
Ja. Mit dem Gin Tonic.
Ja.
Aha.
Es gibt ihn zwar schon, aber so irgendwie so halboffiziell bis jetzt.
Halboffiziell.
Mhm. Ja, aber hier zum Tonic, ne, zum Beispiel in Holland kriegst du echt nicht viele gute Tonics zu kaufen. Meistens dann so große 1,5 Liter Flaschen Royal Club oder so, wie die Marke.
Ich erinnere mich.
Und hatten wir den Gin Soul dabei und ich habe gesagt, ich hab Gin dabei, bringt bitte Tonic Wasser mit. Und dann haben die meisten Royal Club halt geholt. Und dann Gin Soul mit Trappist ist noch okay, ne?
Aha.
Aber Royal Club ging gar nicht.
Sehr süß, ne?
Ja, aber irgendwie auch schwierig zu kombinieren. Ich würde ihn gar nicht mal so als süß einstufen, aber es harmoniert da nicht. Und das Lustige ist, ich habe so ein aus Südafrika so ein Gin bei mir zu Hause. Der ist im Ferienhaus und der ist mit irgendwie so angeblich mit so einem Sahara Trüffel, ne? Aha. Aus der irgendwas Wüste. Und der schmeckt zum Beispiel mit Royal Club total gut.
Okay, dann, gut, ne? Gut zu wissen, dass da was ist.
Ja, gut.
Schließ dass alles auch, weg. Schließ alles weg, Martin, ne?
Ja, gut zu wissen, dass meinst du, dass ein Ferienhaus das ist?
Ja.
Es fliegt ja immer so ein bisschen Alkohol rum. Und wer was gerade braucht, der soll sich nehmen. Ist doch immer gut. Ob das bis zum Sommer noch reicht.
Vielleicht kannst du ja Sauerkraut, Blutwurst, Leberwurst-Gin deponieren.
Ich hab nur gesehen, wo unser Freund Klaus, also von uns so eine Freundin waren da, der Klaus war da, der hat da schon eine halbe Flasche Rum an dem Wochenende verputzt. Das fand ich auch sehr beeindruckend.
Ich glaube,
ich bin auch sehr gegönnt, ja.
Ja, wenn wir kommen, ich muss, glaube ich, auch noch Ernst-Kaffee bestellen. Müssen wir vorher genug abtimen. Ich freue mich schon so auf den Mokka-Master, auf euren Mokka-Master.
Ja.
ich schleiche mich ja jetzt schon ein halbes Jahr um die Kaffeemaschine bei eBay immer wieder rum.
Es gibt drei Leute, die den schon nachgekauft haben.
Ja, ich. Aber 180 Euro habe ich echt noch keinen Bock zu zahlen für die Maschine. Ich habe jetzt letztens einen gesehen, die hatten, das war ein Gastro-Ding mit zwei nebeneinander. Also es waren, du konntest zwei Kannen gleichzeitig kochen für einen Fuffi. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, dass ich da nicht gesteigert habe.
Ja, aber ach so, von Mocker Master auch.
Von Mocker Master, aber die hatte von zwei Seiten diese Heizplatten, wo du dann von zwei Seiten Kaffee kochen konntest. Der war irgendwie dann in diesem, wie hieß das, diese Telefone früher, dieses Elfenbeinfarben, also optisch halt wirklich kacke, aber geil. Also ich muss da dringend dranbleiben und vor allem, ich habe in der Küche keinen Platz mehr, um die da hinzustellen. Da muss ich irgendwas rauswerfen. Eigentlich.
Ja, aber dann kauft ihr doch auch so auf jeden Fall eine schöne Mokka-Master, nicht so eine, so die kacke aussieht.
Ja, die hätte ich dann erstmal in die Firma gestellt und hätte mir da Kaffee gekocht.
Das ist ja voll die Kaffee-Junkie.
So eine knallrote, ich habe die auf der Wunschliste von Amazon, diese knallrote Mokka-Master. Oh,
es gab aber letztens ein sehr, sehr geil, also insgesamt zwei sogar Dokus oder Reportagen über Kaffee in NRW, ne, in WDR. Und bei der einen hat dann ganz stolz eine Frau so die Mokka Master präsentiert und meinte so, der Kaffee schmeckt mit der Maschine viel, viel besser. Und dann hat WDR direkt so einen Test daraus gemacht, ne? Und mit so vier verschiedenen Maschinen aufgebrüht und so.
Mhm.
Und dann haben die auch erklärt, was das Besondere an der Mokka Master ist, weil die zu genau der richtigen Temperatur gleichmäßig so das Wasser da so raustropfen lässt, dass das Kaffeepulver am perfektesten quellt und bla bla bla, ne? Also ich bin ja auch super überzeugter Mokka Master Trinker, ne? Ja. Aber dann haben die eine Philips-Maschine im Test gehabt und die hat beim Geschmackstest sogar gleich abgeschlossen und die hat nur so 59 Euro gekostet.
Ja.
Aber das ist auch so eine Mokka Master, das ist wie eine KitchenAid kaufen.
Ja, das ist also ich finde die vom Design her einfach Hammer. Macht das Ding einfach, könnte ich, neben der KitchenAid ist das wirklich nice.
Und die haben jetzt mal letztens eine Edition rausgebracht, weil die sieht ja eigentlich immer genau gleich aus wie Mokka Master.
Ja.
Aber die hatten letztens eine gemacht, also das hat sich ja immer leicht verändert im Design. Die haben das irgendwie eine rausgebracht, irgendwie zum 70-jährigen Jubiläum oder 60-jährigen.
Mhm.
Genau in dem gleichen Design wie damals halt, ne? Ist auch ganz witzig, ja. Naja, aber vielleicht musst du in Holland suchen. Vielleicht hast du da mehr Glück, weil Mokka Master ist halt da einfach so die gute Marke für Kaffeemaschinen. Das ist ja nicht so das Hipster-Ding wie jetzt gerade hier, ne?
Ja, haben die, hast du in Rotterdam eine Adresse, wo ich hingehen kann? Mir das einfach mal angucken.
Ich bin gibt's da 100% in diesen Haushaltswarenladen hier in dieser Markthalle da. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Da gibt's die bestimmt auch. Weil eigentlich Mokka Master kriegst du so irgendwie gefühlt in jedem halbwegs guten Laden, der was mit Kaffee zu tun hat in Holland. Aber weißt du so, das ist halt kein gehyptes Ding. Gebraucht kriegst du die wahrscheinlich da ganz gut. Das ist ja wie mit diesen Backfeeds-Fahrrädern, die du in Holland einfach gebraucht für 200-300 Euro kriegst, die kannst du wahrscheinlich auch für 500-600 Euro in Deutschland verkaufen, weil die gerade so gefragt sind.
Ja.
Ja. Ja. Tja, das ist, der Mokka Master haben wir wieder. Wir haben schon mal bestimmt über Mokka Master gesprochen, hier im Podcast.
Möglich, aber das Ding ist wirklich, es kann natürlich auch gelesen, wir haben beim letzten Mal voll durch euren Ernst-Kaffee-Vorrat geplündert.
Dafür ist er ja da. Also.
Ja, aber so ein Kaffee ist halt, ich meine, ich feiere wirklich für Standard Dahlmeier Prodomo, trinke ich echt total gerne. Im Handkeramikfilter aufgegossen, finde ich auch wirklich geil. Aber dann dagegen stinkt natürlich schon, der stinkt ab gegen den Ernst.
Du kannst auch Erstkaffee jederzeit online bestellen, ne? Das weißt du schon.
Ja, ich bin dann schon geizig, muss ich sagen.
Du willst nicht wissen, wie viel die inzwischen verschicken. Wie viele Pakete jeden Tag da rausgehen.
Ja, das ist auch
wirklich. Das mit.
Die Qualität ist Hammer. Aber
es ist halt der Prodomo, der Dahlmeier Prodomo ist ja auch so der, sagen wir mal, der Kaffee bei uns auf der Arbeit, so für die Leute, die gerne Kaffee trinken, aber sich nicht weiter damit beschäftigen wollen, nennen wir das mal so. Ja. Den gibt's halt immer standardmäßig, mit zahlen wir auch von der Arbeit. Aber das ist schon noch eine andere Welt, ne? Also du brauchst ja keinen Milch, keinen Zucker bei dem Kaffee dazu packen, ne? Das ist einfach, ja, trinkst du wie, eigentlich, also fast so wie ein Tee quasi, ne? Das ist ja einfach so aromatisch. Ja. Aber es gibt auch viele andere Röstereien bestimmt in Deutschland, die sehr, sehr gut sind. Die ist halt nur gegenüber gerade von meiner Arbeit.
Ja, und so, bei der weiß ich einfach, dass sie gut ist. Das ist, kommt halt dazu.
Ja, und das ist alles ein bisschen heller geröstet und das ist schon echt gut, auch vor allem sehr bekömmlich, ne? Muss man ja auch mal dazu sagen.
Ja.
Ja. Tja, wo wir schon bei Holland sind, ich erzähl noch kurz vom Meetup.
Mach das.
Davon? Und ich muss auch gleich was vom Leitungswasser erzählen. Stimmt. Kurz zum Meetup. Das Meetup habe ich ja groß und breit hier, glaube ich, angekündigt. War sehr erfolgreich. Wird es wahrscheinlich nächstes Jahr auch geben, weil alle danach schreien, alle die Sponsoren und die...
Die Gäste hoffentlich auch.
Die Gäste und hier die Gastgeber auch, also quasi der Beachclub, ne, waren sehr begeistert und hoffen, dass wir nächstes Jahr wiederkommen. Sehr oft gesagt. Sie waren sehr mehr als happy mit uns. Und war schon eine geile Nummer. Also so eine Art Camp für 3 Tage. Ne, die Leute haben zwar in den Hotelzimmern geschlafen, im Bungalow und so, aber war eine amtliche Nummer. Wir haben viel zu viel Fleisch gehabt, wie immer. Es gab geile Workshops. Diesmal war es ja alles auch gratis. Ne? Also ich weiß noch nicht, ob man fürs nächste Mal sich mal was überlegt, ne, dass man irgendwas buchen kann oder so. Aber da, ja, fürs erste Mal war es einfach als Meetup war schon richtig fett. Wir haben richtiges Wetterglück gehabt, natürlich auch. Ja, ein Hörer war auch da. Schöne Grüße an Thorsten. Thorsten hört ja den Podcast jetzt schon zum 2. Mal komplett durch.
Stimmt, unfassbar. Der war auch da.
Der wollte mir eigentlich noch die Notizen zeigen zu, er macht quasi sowas wie Shownotes nochmal ein bisschen anders.
Aha.
Ich bin sehr gespannt, was da sein Projekt ist. Ja. Der war auf jeden Fall auch da. Ich glaube, ihm hat es auch mehr wie gut gefallen. Also, es hat allen ja eh sehr, sehr gut gefallen, glaube ich. Und ja, waren zweieinhalb, würde ich mal sagen, geile Tage. Das, wenn ihr da mehr sehen wollt, gebt einfach mal Hashtag Meetup Beach ein und dann findet ihr eigentlich sehr viele schöne Beiträge. Ich weiß gar nicht, worauf man eingehen soll. Ne? Also es gab ja Tomahawk Steaks, glaube ich, noch ein Löcher von Gummifleisch, die auch sehr geil, und die haben auch diesen Rippchenburger wieder gemacht, was einfach pornös ist. Den muss ich diesen Mord auch nochmal einer fetten Kuh geben, das ist einfach zu geil.
Aha. Boah.
Und der muss auch mal wiederkommen. Also du musst dann auch mal echt einen Rippchenburger von
euch, ist nicht
von Rippchen habe ich probieren, ne? Das Rippchenfleisch ist von Gourmetfleisch, ne? Die machen das quasi komplett fertig, ne? Und du kannst es dann halt einfach nur noch grillen, einmal heiß machen und auf den Burger packen.
Ja, wir hatten das doch, glaube ich, probiert. Also ich habe es jetzt probiert bei dem Beef Battle, ne? Da hatten sie doch auch.
Ja, stimmt. Da hatten die es auch dabei, ja.
Also würde ich gerne mal von euch probieren.
Hm. Das ist halt auch noch was anderes, ja. Monolith war ja da, Bernhard, also die Grills konnte man sich ja anschauen, ne? Hier, das ist unfassbar gut gewesen. Und zwar eine Umami Bloody Mary. Alter Schwede. Oh, das habe ich voll vergessen. Ich habe das Foto noch nicht davon gepostet, fällt mir ein. Ich bin ein bisschen faul gerade auf Instagram. Und zwar hat Sidney Francis einen Stand aufgebaut, wo man 3 verschiedene Bloody Marys sich mischen konnte.
Mhm.
Mit den verschiedenen Toppings dazu auch. Und die haben ein Produkt, das heißt Umami, einfach im Angebot, dass es nie so passte mit Sojasauce und die fermentiert nochmal, keine Ahnung was.
Mhm.
Und das in der Bloody Mary drinne. Boah, Alter. Das war so lecker. Das war auch genau das Richtige, so am Start zum Tag eine schöne Bloody Mary mit. Konntest dann auch aussuchen, ob du mit Gin oder mit Wodka wolltest und so. Ja, so abgefahren, so lecker.
Haben die denn in die Bloody Mary, haben sie aber nicht den Ketchup Bloody Mary von Sidney and Francis reingetan. Nee,
die haben ja noch einen Bloody Mary im Tom heißt der, glaube ich. Genau. Den haben die da reingepackt. Das ist so eine kleine Dose. Bloody Mary Tom, meine ich. Ich google das mal. Tom Bloody Mary.
Was ist denn das?
Ich google das mal für euch. Das ist einfach eine Dose mit einem Fertig-Mix Bloody Mary.
Ah, okay.
Das ist unfassbar lecker. Ganz ehrlich, ich muss, das ist jetzt keine doofe Werbung oder so, ne? Alles, was Sydney Francis eigentlich importiert und anbietet, ist immer lecker, super lecker. Big Tom heißt das. Das ist ja auch der Erfolg einfach, weißt du? Natürlich ist manches nicht der eigene Geschmack oder so, aber gerade die ganzen Soßen und so, die importieren ja aus Stokes, ne? Alles super geil. Also, das ist ein Remix quasi hier, ne? Big Tom heißt das. Bloody Mary Mix. Und da ist das Einzige, was da fehlt, ist Alkohol. Ist kein Alkohol drin, genau. Den musst du noch dazu mischen.
Ja, ich hatte schon von Stokes den Bloody Mary Ketchup. Den finde ich auch echt fein.
Der ist auch gut, ja.
Ja, war ich ganz überrascht.
Die importieren ja von vielen Firmen. Also, ja. Ne? Also wie gesagt, ne, die suchen sich ja schon echt irgendwie was Geiles aus. Ich sehe gerade bei Amazon, die bieten hier auch an, also England. Ich bin irgendwie wegen Champions League Finale noch im englischen VPN. Schweppes gibt's auch als in England Tomatenjuice und Schweppes.
Okay. Ja, ich glaube halt, dass Bloody Mary auch, da haben die Leute nicht so auf dem Schirm.
Nee, und in Antwerpen haben sich doch alle wie bekloppt die Brisket Bloody Mary bestellt. Wo ich dann schon Abstand gehalten habe, die
war
waren da nicht
scharf,
so.
Ne? Die war sackenscharf. Ich habe die nur probiert bei irgendwem, glaube ich.
Ja, genau. Und das Brisket-Fett kam da jetzt nicht so geil durch. Ich dachte auch, vielleicht wird der ein oder andere mal experimentierfreudig in dem Bereich dort vor Ort, aber das ist dann nicht eskaliert. Ja, sagen wir das mal so ganz nett. Ne, aber wenn ihr es mal seht, kauft euch mal ein Döschen auch ohne Alkohol, ne? Also ich habe meinem Sohn auch schon eine gegeben, ne? Ah. Ein Döschen. Der war auch begeistert. Und das ist sehr lecker.
Ja, du musst halt irgendwie, man muss es mal ausprobieren. Also eine Bloody Mary ist jetzt so aus dem Stegreif, glaube ich, ist wie ein Tomatensaft im Flugzeug. Irgendwie hat man da jetzt am Anfang nicht so den
das
Draht
ist
ja zu.
Richtig, richtig schön gewürzt. Also das ist nicht nur ein
Tomat. Ja, klar.
Deswegen, ja. Das ist schön scharf, das ist bestimmt auch so ein bisschen Worcester-Soße mit drin.
Ja.
Und, ja. Sehr, sehr lecker. Hier, Monolith hatte diese geilen Buggies dabei, seitdem bin ich ein bisschen...
Buggies?
Neidisch, ja, Monolith ist ja dieser Keramikgrillhersteller.
Ja.
Und die machen jetzt, die bauen so Buggies, wo man den Grill reinstellen kann. Mega geil.
Also, ohne ihn kaputt zu machen.
Ja.
Man kann wenn man ihn bewegt.
Genau. Man kann den einfach transportieren. Es ist also wirklich, also wenn man gerade so einen Grill transportieren will oder den gescheit stehen haben will, mega cool. Hab ich sehr, sehr gefreut und ja.
Aber sind das die Metalltische oder was? Oder ist das so ein Transport?
Nee, das ist nicht Metall, das ist so Holz, also Metallrahmen und dann Holz drinne. Und wenn man zwei Buggies hat, kann man das sogar noch verbinden. Also für mich so als quasi Caterer. Hat mich das schon sehr.
Okay, Buggy hört sich jetzt wie für Kinder sehr, sehr einfach zu bewegen, weißt du? Das
sind 30 Zentimeter Reifen dran. Also einfach zu bewegen war das, obwohl das Ding, ich glaube, 60 Kilo wiegt.
Aber
ne?
Ins Auto passt das Ding nicht.
Und weißt du, was ich in der Hand hatte? Das neue Ajax Messer.
Ich habe die Fotos gesehen, ich fand das alte schon wahnsinnig wuchtig und das ist ja noch größer, ne?
Das macht auch nur einfach, also das alte ist schon geil und das neue ist ja von dieser Serie 1905, was ich auch im Ferienhaus stehen habe.
Ja.
Und ist halt fast doppelt so teuer wie das andere Ajax, muss man auch sagen. Aber der Stahl ist einfach nochmal viel besser und das wiegt auch gefühlt fast doppelt so viel einfach. Oh, ist schon, das ist richtig sexy, das Messer, also.
Ja, schon, ich fand, das Ajax ist zum Kochen schon sehr, eigentlich zu schwer.
Ja,
das ist ein Showmesser, ne?
Das ist ein Showmesser zum Grillen, da schneidest du 5 Stücke Fleisch klein und oder viertelst mal ein paar Tomaten mit. Das ist kein Arbeitsmesser. Ne?
Aber das ist optisch auf jeden Fall schöner. Also dieses schwarze gefällt mir noch besser wie das rote. Also es ist
ja,
schön. Da müssen
wir nicht drüber reden, das ist echt so. Also ist halt aber kostet halt auch einfach mal, ne, wie es so mit gutem Geschmack ist, das kostet halt einfach mal direkt fast wieder das Doppelte, ne? Ja. Irgendwie wird's bestimmt, ich glaube, ich habe 2 Ajax-Messer, es wird bestimmt trotzdem irgendwie bei mir landen, weil man das dann irgendwie haben will.
Mhm.
Und es gibt momentan erst weltweit 2 Stück und eins war auf dem Meetup. Ja. Wir haben noch ein bisschen live gewurstet dort und so. Das war schon ganz nice. Ja,
aus der Ferne habe ich das Ganze verfolgt und war schon traurig, dass ich nicht auch da war.
Ja, also was noch ganz lustig war die Story nicht, aber der Camillo hat einen Fleischwolf mitgebracht für FDIC, so zum Wursten, ne?
Aha.
Und dann hat er den nicht ausgepackt, er hatte den reklamiert, hat den neu zurückgeschickt bekommen und dann fehlte das Messer. Dann stehst du da, willst einen Wurst-Workshop machen und dann
hast
du kein Messer. Das Lustige war aber, also Juan Danielo war ja auch da. Das ist der dieses krasse Restaurant in Berlin aufgemacht hat. Das Nauta, was so Restaurant Service und alles ziemlich wurde in Berlin. Ne? Der hat auch ziemlich krasse Sachen dort gezaubert. Ich habe leider nicht viel mitbekommen, weil ich auch überall woanders war. Aber die Leute waren sehr begeistert, vor allem, weil es mal was anderes war, was er vom Grill gezaubert hat.
Da habe ich gar nichts von mitgekriegt, leider.
Es hat auch niemand fotografiert, das ist so schade.
Oh.
Aber das ist das Problem, ja, ne? Wenn an so vielen Ecken was passiert, ne?
Ja.
Ja. Und
er hat halt so ein Messer im Portemonnaie gehabt.
Nee, leider nicht. Aber er hat dann noch einen Plan ausfindig gemacht. Und FDIC hat dann einfach mal, also der Kollege, der Chris, der hat dann einfach beschlossen, wie kaufen wir jetzt einen Fleischwolf? Wir brauchen sowieso mal sowas. Ne? Ja, und dann hat er eben halt 24 Leute, die dann da gucken wollten, halt wie man wurstet. Dann wurde der Workshop um 2 Stunden verschoben. Dann ist er mit schneller Rotterdam reingefahren in so ein Geschäft, die einfach alles haben und
hat ein Fleischwolf verkauft.
Ja, ja. Leider nur, weil Caso das verkackt hat, das Messer beizulegen.
Haut.
Ja. Ja. Nee, aber es war wirklich, guckt euch die Fotos an. Es gibt auch ein geiles Video auf Facebook bei Meetup Cologne. Das haben wir gepostet, hat der Tobias Oelke gemacht. Es ist wahnsinnig gut geworden, das Video. Da seht ihr immer alles, was so am Start war. Ja.
Sehr nice.
Ja. Und es gibt jetzt noch eine Sache, die dich noch bestimmt brennend interessiert, weil du hast, das wurde nach irgendwie gefühlt nach 5 Minuten, nachdem ich das gepostet habe, hast du gefragt, was ist das? Weißt du noch?
Ja, es gab irgendein Bild mit einer Wasserflasche, wo ich dachte, what?
Ja.
Oder irgendeinem weißen...
Das so fein. Ja. Ja, also ich war im Supermarkt, musste noch Wasser mitnehmen und dann stand da im Wasserregal so eine weiße Flasche. Das sieht auch einfach aus wie so eine Flasche, die man überall mitnimmt, die man sich immer auffüllt, ne? Ja. Und dann dachte ich so, ja, also stand City Water drauf, so Holland so als Muster drauf, das sieht echt schön aus, die Flasche. Und die Firma heißt Join the Pipe, die es irgendwie macht. Und es ist total geil gemacht. Also, ich bin ziemlich neidisch, dass wir sowas nicht haben. Und das ist so eine Art Social Network, nennen die das. Aber und zwar kaufst du diese Flasche und dann gibt es halt ganz viele Spots in der Stadt, Rotterdam, Amsterdam und auch in den kleineren Städten anscheinend, wo man sich das dann auffüllen kann. Das finde ich halt eine geile Idee, dass du irgendwie...
Hast du eine leere Flasche Wasser gekauft oder hast du eine volle Flasche Wasser gekauft?
Da ist schon Wasser drin, ne?
Okay.
Also du bezahlst 2,50 für die, die ist auch BPA-frei, ne? Spülmaschinenfest und all so ein Scheiß. Ist schon aus Kunststoff auch eine Flasche, aber schon fester, ne?
Okay.
Ist auch nicht durchsichtig, sondern halt komplett weiß. Ne? Dann hast du halt dein Wasser... Und dann, ob du eben halt, du zahlst halt 1 Euro mehr, als wenn du dir normales Wasser holst, ne? Und dann nimmst du die halt mit und du kannst die immer wieder auffüllen. Und diese Firma vertreibt auch so Wasserfilter, so Zapfhahnstationen, die dann halt überall in Restaurants stehen und, und die haben über 2000, Stationen schon installiert, ne? Und dann kannst du da, wenn du zum Beispiel in Rotterdam bist und weißt so, in dem Laden, dann kannst du einfach mal deine Wasserflasche voll machen.
Okay.
Und dir mal was zu trinken holen. Brauchst gar nichts mehr kaufen. Das ist so
für Lau. Mit
diesen Recaps, ja genau, für Lau. Ne? Und die Leute pushen das einfach dadurch. Also ich weiß nicht, ob du dir dadurch neue Kunden reinholst oder so, warum alle so mitmachen. Oder einfach, ob das in Holland der Umweltgedanke ist, der da so groß ist. Ne? Und durch den Verkauf von diesen Anlagen und den Flaschen, die ist dann auch in so Limited Edition mit Rotterdam, Amsterdam und Hast du es gesehen?
Paris, London habe ich gerade gesehen.
Ja, genau. Also die starten irgendwie da auch gerade. Ne? Mit dem Verkauf finanzieren die dann halt auch wieder so Brunnen und so Wasserprojekte in Afrika. Was dann halt auch wieder cool ist, ne?
Und du kannst ja auch normales Wasser reintun aus dem Kran, ne? Du musst jetzt ja nicht.
Du kannst ganz normal einfach bei dir zu Hause, ne? Aber ich finde das halt geil. Das regt halt super an, einfach mehr Leitungswasser zu trinken. Mhm. Ne?
Ja, das ist ja, haben wir schon oft auch als Thema gehabt, ja.
Ja, und es macht halt Bock, irgendwie das sowas zu haben. Es gibt auch so ein ähnliches Projekt in Düsseldorf, habe ich auch schon gehört. Aber ich habe den Namen gerade vergessen. Ja. Da kannst du dir dann an den Bars und sowas.
Hast du so denn jetzt eigentlich schon mal irgendwo so einen Spender gesehen?
Ich hab Strandurlaub gemacht und es war kein Strand, so ein Spender.
Okay, das heißt, die Flaschen gab's im Albert Heijn da?
Ja, ganz normal im Albert Heijn.
Ah ja.
Ne? Und fand ich einfach mal echt eine nette Sache. Und sowas so flächendeckend hier, weil dieser Recap hat sich ja auch durchgesetzt, ne? Also
bei euch, ja? Bei uns noch nicht.
Also ich trinke eigentlich, wenn ich mal einen Kaffee mitnehme, dann eigentlich immer im Recap versuche ich es auf jeden Fall. Manchmal haben die auch keine Recaps, weil zu wenig zurückgebracht wurden.
Okay.
Ja, aber das ist eigentlich kein Problem. Ja, und ich meine, natürlich werden das nicht 100% der Leute machen, aber vielleicht 10 oder so.
Und dann kostet 10%, 50 Cent kostet er bei uns. Ich habe eine.
Der hat Pfand, aber.
Du musst Pfand bezahlen. Ich habe ein bisschen 50 Cent. Also bei uns gibt's eine Bude, die hat, aber sonst habe ich das leider noch nirgendwo gesehen.
Das macht ja auch mit einer Bude keinen Sinn, ne? Das Coole ist ja, dass du den einfach dabei hast und bei jedem abgeben kannst.
Ja, ja, klar. Die haben das aber von der Stadt halt erstmal ausprobiert hier für die Region und wollen das auch etablieren, aber da musst du halt erstmal ein paar anschaffen und den Leuten das zeigen. Ne? Und damit fängt das jetzt halt an. Ja, ist auf jeden Fall mit dem Wasser auch ein cooles Ding. Aber was ich halt auch finde, dass man gerade für Kaffee, auch ich habe so einen eigenen mit Metallbecher, ne, den ich halt immer gerne mitnehme und mir voll machen lasse, wenn ich draußen unterwegs bin.
Ja, so ein
Thermosbecher.
Ja, sowas ist halt, ich sag mal so, ist ja halt eh noch mal besser, wenn du einen vernünftigen Becher hast und so, den man auch gut sauber halten kann und so, ne?
Ja.
Aber ich finde halt, weil das Ding 2,50 kostet, einfach ein guter Einstieg, weil du weißt, dass so gute Flaschen kosten.
Ja, klar.
Da bist also du mal Minimum schnell 20 Euro los.
Ja. Und ich meine, die, wenn du sie im Internet bestellst, deine Flasche kostet die 7 Euro. Also lohnt sich das dann auch im Supermarkt zu holen, ne?
Ja, ich glaube, es ist doch auch nicht im Sinne, dass du dass du die auch nochmal online bestellst, oder?
Ja, kannst du halt, wenn du unbedingt haben willst als Hipster und dringend jetzt direkt brauchst.
Und dann am besten noch die Limited Edition.
Die schwarzen sehen schon geil aus. London, Amsterdam, Berlin. Ja, aber auch diese Spender, diese weißen, das sind richtig fette Hähne, die auch so in der Fußgängerzone dann stehen, ne? So fast bis zur Mitte Oberkörper. So weiße, geschwungene Dinge, also sieht stylisch aus. Kannst du die dann voll machen, ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wir haben jetzt auch hier in der Stadt, das ist halt da war vorher kein Zapfhahn für Wasser, aber da hast du dann so eine Pumpe, aber halt modern und das ist Trinkwasser. Da kannst du dir dann halt Wasser direkt draus trinken oder du kannst dir halt auch abfüllen. Fand ich schon cool, dass die das jetzt so mit Trinkwasser zur Verfügung stellen.
Ja.
Trägt halt einfach dazu bei, dass die Leute sensibilisierst, Kran und Wasser zu trinken. Aber das haben wir ja schon besprochen.
Genau. Ah ja, ich hab's übrigens inzwischen gegoogelt. Und zwar in Düsseldorf heißt das Projekt Comanga.
Comanga ist total Düsseldorfer Platt, oder?
Nee, also es geht ja auch irgendwie noch mehr, viel mehr darum, glaube ich, so Projekte in Afrika zu unterstützen.
Ja.
Ne? Und du kannst dir in ganz vielen Bars und Gastronomien, gerade so im Szenebereich, über Leitungswasser von denen nehmen, ne? Und dann spendest du halt was für das Wasser. Mhm. Also die kümmern sich darum quasi, dass in Restaurants und Bars ganz viel so Leitungswasser zur Verfügung steht. Ne? Aber im Gegensatz dazu, also als Dankeschön spendest du halt was. Ja.
Okay.
Und dann stehen da halt verschiedene so Spender oder so, sieht aus wie ein Kanister sieht aus wie so ein Benzintank und so, und mit deren Werbung drauf und so.
Okay.
Ja, ja. So habe ich das auf jeden Fall verstanden.
Okay. Ja. Ja, Wasser ist schon extrem wichtig. Und ich, wenn wir in Holland sind, werde ich mir das auch mal da angucken.
Ja, also ich bin jetzt zum ersten Mal durch Zufall drauf gestoßen, weil du, wenn du Wasser holst, du guckst eigentlich genau nicht in die Ecke, weil du wirst ja auch, also so, wenn du so eine kleine Flasche Wasser siehst, für 2,50, also ein halber Liter war das jetzt, ne?
Mhm.
Dann denkst du ja erstmal irgendwie an die Fidschi-Wasser Richtung Schiene oder so.
Es sieht ja auch schon auch edel aus, die Flasche.
So, ne, dann hast du ja,
und so.
Sowas hast du ja eigentlich keinen Bock, weißt du, deswegen. Ja.
Sehr schön.
Tja, dachte ich, darüber unterhalten wir uns im Küchenfunk, ne, weil dann kriegen das alle Hörer mit und vielleicht gibt's ja hier irgendjemanden, der Bock hat, das in Deutschland zu machen. Würde mich sehr freuen. Es sind ja ein paar Foodies dabei, die ja hier zuhören und so und vielleicht ein bisschen in dem Bereich. Naja.
Ich werde es auf jeden Fall, wenn ich da bin, machen.
Und ich werde einfach meine Wasserflasche, also man kann sie ja auch, es gibt ja schon einige Orte, wo man sich mal so eine Wasserflasche auffüllen kann, also
ja.
Vielleicht einfach mal mehr mitschleppen. Ich habe ja eine original Facebook Wasserflasche vom Facebook Campus aus USA, hat mein Bruder mir damals mitgebracht, der war bei einer Keynote von Facebook und dann hat jeder eine geschenkt bekommen und jeder, der da war, und
die hast du bekommen?
Ja, die hat Amy geschenkt, ja, weil er eine gute Wasserflasche hat, ja.
Sehr nice.
Tja. Ja.
Sehr gut. So, ich würde sagen, es wird Zeit für Bingo, oder?
Puh, ja. Das sollten wir noch schnell.
Wir haben jetzt
schnell
schon
durchziehen.
Dienstag. Wir haben das jetzt so lange getrieben, dass es jetzt schon Dienstag ist, Martin.
Ja. Schnell noch ein schönes Zufallsrezept. Das muss sein.
Ich hab's schon.
Boah, wirklich, ja, erzähl.
Spargelsoße à la Ottis Mama. Ganz leicht und super lecker.
Ah, ist ja mal richtig hier im Thema, wa?
125 Milliliter Gemüsebrühe, möglichst frisch, ansonsten Bio-Instant-Brühe, aha. 125 Milliliter Milch, 2 Eigelb, sauber getrennt, aha. Bio, es ist alles Bio. 50 Gramm Butter, Bio. 2 Teelöffel Speisestärke, Mondamin, nicht Bio. Halbe Zitrone, Bio, ausgepresst, eventuell mehr. Eine Messerspitze Pfeffer schwarz. Aha. Alle Zutaten in einen höheren Topf geben und immer rühren, aufkochen lassen. Mit Zitronensaft und Pfeffer abschmecken, einfach und genial. Dazu Spargel in allen Varianten und Beilage nach Wahl. Schinken, Kartoffeln oder was auch immer. Ich glaube, das ist eine Pastasoße. Spargelsoße. Ah, es ist Spargel. Okay. Eine Spargelsoße. Aber finde spannend, das mit dem Ei einfach so da reinschmeißen und kochen, dass das kein Rührei gibt oder flockt. Musst du echt eigentlich ein bisschen aufpassen, oder?
Ja, also das ist ja so eine Bindung durch das Ei, oder? Oder nee, warte mal, der will das bestimmt so haben, dass es so flockt.
Nee, das so Foto sieht... Das Foto sieht gut aus, schön gebunden, also gar nicht grisselig.
Da muss er ja eigentlich angeben, wann er das reingibt und wie er das dann so aufmontiert, ne?
Ja.
Weil eigentlich so ligiert, ich glaube, so heißt das, wenn man mit Ei abbindet, ist das eigentlich, macht das auch, das ist eigentlich so relativ eine schöne Soße, wenn man jetzt mal davon absieht, dass es vielleicht Gemüsebrühepulver ist, ne? Aber ja, so als Alternative zu der Hollandaise aus dem Tetrapack.
Ja, hier dann auch einer kommentiert, dass man vielleicht als statt der Gemüsebrühe einfach Spargelwasser nimmt. Ein guter Punkt.
Ja. Oder er einfach mal die Spargelschalen vorher genauso zum Sud kocht, ne? Genau.
Ja.
Ist ja dann eigentlich Spargelwasser, ja.
Ja. Ansonsten, hier hatte einer das Problem, ist auch so geil hier. War geschmacklich auch von der Konsistenz nicht so begeistert, von der Soße, hab die mit Öl gemacht, ist gesünder als Butter. What the fuck?
Und dann war er nicht begeistert.
Leider hat sich das Fett aber etwas von der Soße getrennt. Es gab immer wieder kleine Fettaugen. Also, ja. What? What?
Leute, gibt's, das ist das so ein Troll, vielleicht macht das bei jedem Gericht einfach.
Vielleicht, ja. Aber ich meine, also ist Öl gesünder wie Butter? Also, was ist gesünder?
Ja, also auf an, was du, wenn du so ein was ist gesünder, aber wenn du so ein Omega-3 hast, nicht gesehen, Fettöl nimmst, ne, dann ist das ja erstmal so gesehen gesünder, ne? Aber
jo, am Ende, also von den Kalorien her wird es, ist es fast doch scheißegal, oder? Also ja, Öl ist, glaube ich, noch heftiger wie Butter. Ich glaube, es war, wir haben das im Urlaub geprüft, ich glaube, es war Mayonnaise, Butter, Öl ist so von nach oben die Kalorien pro 100 Gramm, ne?
Ja, Öl ist halt pur, ne? Und bei den anderen ist halt noch was mit drinnen, ne?
Ja.
Butter ist ja auch Molke noch drin und so. Ja, deswegen, ey, totaler Quatsch. Jetzt ist sowieso so, also man sollte nicht auf Butter verzichten, dann am besten so ein Margarine-Ersatzprodukt nehmen oder so eine Scheiße.
Ja. Ja. Naja, das war Spargelsoße à la Ottis Mama.
Sehr geil.
4,5 Sterne.
Alle jetzt nachkommen.
Ja.
Nein, also sonst noch Kommentare irgendwie, die positiv sind oder so? Oder was ist das?
Das sind noch ein paar Kommentare, die recht zufrieden waren. Hier ist noch ein Aufruf. Perfekt und richtig lecker. Danke für das geniale, einfache Rezept. An alle Zögernden, seid mutig und mischt alle Zutaten im kalten Zustand. Beim Erhitzen rührt ihr die Soße mit einem Schneebesen ununterbrochen, bis sie ca. eine Minute lang kocht. Dann wird sie wunderbar sämig. Okay. Sollte die Soße etwas zu puddingartig sein, könnt ihr sie mit ein wenig Milch verdünnen. Hier ist einem zu sauer geworden. Hat ja oben noch hingeschrieben, dass man Zitronensaft nach Gruß, na egal.
Ja. So, ich lasse gerade noch sagen, ich habe einen Lachskäseauflauf.
Du lässt es sacken?
Ja, ich absacken. Bei der Uhrzeit kann man so sagen. Ein Lachskäseauflauf, und zwar Lachs abbrausen, trocken tupfen und in die gebutterte Auflaufform legen. Die Zwiebel abziehen, fein würfeln, in Form streuen, in die Form streuen? Und streut die Zwiebeln in die Form, okay. Geriebenen Käse mit Sahne, Tomate, Senf, Zitronensaft, Weißwein verrühren. Mit Salz, Pfeffer, Thymian und nach Belieben mit Chiliflocken und grünen Pfeffer abschmecken. Die Soße über den Lachs gießen, nach Belieben noch mit Käse bestreuen und 25 Minuten backen. Dazu Pasta und grüner Salat. Geht auch mit Weißbrot, da die Soße reichlich ist. Ja, das ist so ein totgegarter Lachs. Ich bin überhaupt kein Fan davon. Wie gesagt, ich mag Lachs nur glasig und rosig und ja.
Bin ich völlig bei dir. Und ich finde aber auch Käse und Fisch immer wieder schwierig. Also es ist so ein bisschen Gorgonzola und Lachs, finde ich eine ganz, hier und da schon mal eine ganz gute Kombination, aber es ist Käse und Lachs schwierig.
Käse und Fisch irgendwie generell finde ich schon super schwierig. Ne? Also es hat schon so seine Berechtigung, warum das nicht eigentlich so zusammen gemacht wird. Und das sieht auch nicht so ganz so lecker aus. Hat 4 von 5 Sternen, also bei 2 Bewertungen. Und es hat auch irgendwo einen Kommentar, oder? Unter der ganzen Werbung. Hallo, ich habe heute dein Rezept von ohne wesentliche Veränderungen nachgekocht und das Ergebnis war hervorragend. Wiederholenswert. Das Überbacken habe ich nach 15 Minuten unterbrochen und erst jetzt feine Scheiben von Mozzarella auf die Fischstückchen gelegt und die Hitze auf 200 Grad reduziert. So wollte ich ein zu starkes Bräunen oder Verbrennen verhindern. Danke für das Rezept.
Ohne wesentliche Veränderungen, ja. Und dann aber.
Ja, aber wirklich auch verbessert, ne, das Rezept, ne? Also Mozzarella ist ja schon mal so ein bisschen geschmacksneutraler.
Vielleicht ist es dann verbessert, ja. Aber ich würde bei so einem Fisch auch nicht unbedingt hingehen und ob jetzt 225 oder 200 Grad, mir wäre das jetzt alles ein bisschen zu viel. Oder? Das würde ja
ja, wie gesagt, also ich habe ja jetzt so sogar auf dem Meetup musst du dir überlegen, Ankerkraut war ja auch da, man konnte so eigene Rubs und sowas mischen, das war ja auch mal echt sensationell. Aber Mr. Küstenkruste himself, also der Sascha hier, der Küstenblut war da, ne? Mhm. Der hat ja ein Gewürz gemacht, um so einen Flammlachs, ne, zu machen. Und das Gewürz ist auch super lecker. Also ich bin ja so super kritisch gewesen und habe mich deswegen gefreut, dass er das selber zubereitet, weil wenn er das macht, dann weiß ich, wie so der Benchmark ist, ne?
Ja.
Und alles andere ist halt Käse. Und das war auch, das Gewürz war super lecker, ne? Und der Taste war auch ganz gut, aber durchgegatter Lachs finde ich halt leider einfach nicht geil. Aber das Geile ist, bei dem Gewürz, der Kniff war, dass da Zucker mit drin ist und dass das dann so bei dem Feuer so karamellisiert und dann, das heißt ja echt Küstenkruste, was ein bisschen knusprig wird. Mega.
Ja.
Ja. Ja. Aber auch da habe ich gemerkt, Lachs ist nicht mein größter Freund und bei diesem sensationellen Kibbeling-Stand, wo wir sonst immer in Holland essen sind, ne?
Wo ist der?
Nur noch hier in Briele warst du auch schon, oder? Kibbeling essen.
Müssen wir nochmal drüber reden.
Naja, müssen wir sowieso dann drüber reden. Und zwar hatten die kein Kibbeling-Fisch mehr, sondern haben einfach, also die haben auch, waren kurz vorm Zumachen, die haben zusammengepackt. Es gab auf einmal nur noch Lachs-Kibbeling. Die haben einfach wahrscheinlich die Reste vom Lachs da frittiert, was auch total legitim ist. Ne? So eine super geile Verwertung, aber ich konnte das Zeug nicht essen. Meine Kinder haben es dann trotzdem gegessen, fanden es aber auch nicht so lecker.
Okay.
Aber ja, kann man machen, ne? Also es war ja auch eigentlich das gleiche, was du unten in Spanien hattest. So, so schließt sich dann, wenn du denkst, dass irgendwas frittiert ist. Es war keine Markthalle, aber ein Stand, ja. Die haben es paniert und frittiert. Und zwar
Kibbeling ist auch geil, ja.
Ja, wie frisch dann in Holland der Lachs ist, also ich weiß nicht, ob da so ein großes Lachs vorkommen ist, ich glaube eher nicht.
Schwierig. Ja. Naja, aber
Ja.
Sonst mit Richtung Fisch und Käse, wie wenn du Stremellachs, der ist jetzt wahrscheinlich auch nicht deins, aber der ist ja dann heiß geräuchert, der ist dann wahrscheinlich auch dir zu trocken, aber den püriert mit Gorgonzola. Diesen Mix finde ich schon echt ultra geil. Kannst du ein bisschen Blattspinat aber, als Pastasauce?
Ich weiß, was in welche Richtung das denn geht. Das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Und das ist ja auch dann nicht so mengenmäßig auch eine ganz andere Nummer. Du überbackst es ja nicht so dick mit Gorgonzola, sondern das ist ja eigentlich ein Gewürz in dem Ganzen. Ne? Das gibt den Ganzen ja so zu diesem Geräusch hat noch einen geilen Taste und deswegen ist das ja auch voll legitim.
Ja.
Ja. Aber was sie da verbrochen haben. Naja, es steht hier auch übrigens bei Zutaten Emmentaler, Parmesan oder Mozzarella. So. Ja. Ich finde deine Spargelsoße besser. Ja.
Tja, sehr schön.
Ja.
Das ist schon wieder lang geworden, Martin.
Wir müssen
jetzt, glaube ich, schnell ins Bettchen verabschieden. Und wir müssen noch gucken, wann wir die nächste Folge machen, weil in, ich glaube, jetzt nur noch 10 Tagen geht's für mich Richtung Kalabrien mit Caroline den Cooking Star kochen. Und ich weiß nicht, ob wir es vorher nochmal schaffen, aufzunehmen.
Aber dann nimm doch mit ihr einfach eine Folge auf.
Oder
wenn
das?
Wenn ihr schon da abhängt. Wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Fliegerverspätung habt. Einfach mal eine halbe Stunde vorher und eine halbe Stunde nachher oder so.
Ja.
Wäre auch mal lustig, ja.
Wir werden mal sehen. Ich zur Not, ich werde auch das Book mitnehmen, vielleicht auch noch das Headset. Vielleicht machen wir eine Folge aus dem Urlaub sozusagen, wenn sich das ergibt. Oder keine Ahnung. Wir werden sehen.
Ja, irgendwie sowas. Ja.
Ja, wir werden euch nicht ganz gerecht in der Zeit versorgen können. Also es wird den Sonntag, der eigentlich dafür anvisiert ist, wird es wahrscheinlich nicht werden. Also, aber es wird irgendwie nachgeliefert. Wir versuchen im Rhythmus zu bleiben und euch was Neues zu erzählen. Und was Neues wird es auf jeden Fall geben.
Das sowieso. Aber wir sind jetzt ein bisschen spät dran und ja, die nächsten Wochen werden hart. Das sehe ich jetzt schon. Da werden wir Probleme haben, gutes Timing zu finden. Ja. Wir überlegen uns was.
Wir werden uns auf jeden Fall was überlegen. Ihr werdet auf jeden Fall von uns hören.
Ja, ansonsten mach mal alle einen Hörerkommentar fertig und dann senden wir einfach das.
Ja, Audiokommentare auf küchen-funk.de oder ihr hinterlasst einen normalen Kommentar. Vielleicht haben wir auch irgendeinen Scheiß gelabert und ihr müsst uns mal dringend korrigieren, zum Beispiel was Baumkuchen auf Japanisch heißt.
Ja.
Oder weiß der Geier was sonst. Ihr habt eine ganz andere Ansicht zu Gin. Oder ihr findet Gin generell scheiße. Wir hören auch mal gern von euch. Also geht bitte dorthin und lasst von euch hören. Das wird uns mega freuen. Und ja, ansonsten verabschiede ich mich. Vielen Dank für eure Zeit und die letzten Worte hat wie immer der Martin.
Ja, also ich muss noch mal ganz kurz noch dazwischen grätschen. Also du hast ja dafür aufgefordert, wenn ihr Gin nicht mögt oder scheiß findet, dann schreibt, ne, wenn ihr einen geilen Gin habt, ne, und den empfehlen wollt, schreibt uns bitte auch natürlich. Oder schickt uns den. Ist auch eine super Alternative. Wir sagen da nicht nein, wir probieren den auch, wir geben uns das volle Programm. Ja. Ansonsten immer wieder schön, natürlich hier einen Podcast mit Küchenjungen aufzunehmen. Vielen Dank nochmal für die ganze Arbeit, die du jetzt hast, nachdem die Aufnahme fertig ist. Ja. Und bei Paul Ripke und Joko war es, glaube ich, genau. Die haben gesagt, es ist einfach wunderschön, dass man jede Woche miteinander, also wir machen es ja alle zwei Wochen, miteinander einfach telefoniert quasi und spricht. Wir haben ja auch immer eine Stunde vorher. Na, das hätten wir gar nicht, wenn wir jetzt, also normal würden wir uns wahrscheinlich immer Nachrichten schreiben und so. Und durch diesen Podcast quatschen wir da alle zwei Wochen. Ich finde das wunderschön. Mir macht das sehr viel Spaß. Und in diesem Sinne macht's einfach mal gut und lecker.
So ist es. Es geht mir genauso, Martin. Du sprichst mir aus der Seele.
Ja.
Bis dann. Macht's gut.
Immer wieder eine Freude. Macht's gut. Bis denn.
Ciao.